Ah, das ist dein Intro.
Ich erinnere mich.
Willkommen zum Realitätsabgleich. Hallo Tobi Bayer.
Moin Holger Klein.
Lange nicht, haben wir lange nicht, ne?
Wir haben lange nicht. Ich habe auch insgesamt lange nicht. Also ich bin irgendwie vollkommen raus. Wie geht das hier nochmal? Was muss ich tun?
Labern. Das ist ja das Schöne am Laber-Podcast. Du musst einfach nur labern.
Ja, und du sagtest schon eben in der Vorbesprechung, du hast überhaupt nichts zu erzählen. Dabei stimmt das gar nicht.
Ich bin umgezogen, aber
mehr. Du bist umgezogen?
Ja, ich bin endlich umgezogen. Ja.
Und? Wie fühlt es sich an?
Irritierend gut. Also ich habe ja...
Vorab, Entschuldigung, ich unterbreche dich.
Du Schwein!
Ja, hast du Dinge aus deinem Umzug, die du gerne verkaufen möchtest? Also hast du was für unseren Flohmarkt? Weil ich habe nämlich was, das würde ich gerne am Anfang erzählen.
Was gibt es denn Feines?
Die Flohmarkt-Sektion. Ich habe justamente eben gerade, es ist Dienstag, der 31. März 2026, 19.38 Uhr, eben gerade habe ich auf Kleinanzeigen ein Teleskop eingestellt. Ich verkaufe meinen Dobson.
Oh, ja.
Kann ich dir auch einen Link schicken? Das ist so ein Riesending, 12 Zoll. Also der Durchmesser des Spiegels ist wie eine Schallplatte.
Krass.
Und ist so ausziehbar mit so einem Teleskop. Also das ist halt, wenn es ausgezogen ist, ist es so 2 Meter lang oder so. Riesengroß. Und das benutze ich zu selten. Und es steht hier nur im Weg. Mhm. Und das ärgert mich, dass das Ding nicht benutzt wird. Weil immer, wenn sternklar ist und ich gucken kann, komme ich irgendwie nicht dazu. Und wenn ich dazu komme, sind irgendwie Wolken. Und es ist einfach schade. Und ich würde mich freuen, wenn es jemand nutzen würde. Deswegen biete ich es an zu einem ziemlich günstigen Preis für Hörer. Natürlich auch gerne unter dem Codewort Realitätsabgleich oder Einschlafen-Podcast zu einem Hörerpreis. Aktuell habe ich es für 750 auf Kleinanzeigen. Neupreis war 1680 oder sowas. Ja.
Ich habe tatsächlich, wo du das sagst, ist mir völlig verpeilt. Tatsächlich habe ich 2 Dinge gefunden, die ich zu verhökern hätte.
Okay.
Die habe ich auch schon auf eBay eingestellt und ich bin ein bisschen dumm. Ich bin zu blöd für eBay, muss man einfach mal sagen. Also ich nehme dann immer so einen Startpreis und so einen Sofortkaufenpreis, aber ich denke dann immer so, das ist ja irgendwie 1000 wert, dann nehme ich mal als Startpreis 500. Und als Sofortkaufenpreis 750 und natürlich warten dann alle, bis sie es für 501 kriegen oder sowas, weil ich halt ein bisschen blöd bin und genau das passiert gerade, nämlich mit einem, was ist das, Sennheiser MK4, also das Mark IV, das Großmembranmikrofon, das du ja auch hast.
Das ist das, womit ich den Einschlafen-Podcast mache.
Ja. Ah, okay. Und das inklusive Spinne. Und ich habe gedacht, na komm ey, bevor das jetzt noch länger hier rumliegt und nicht benutzt wird, verkaufst es einfach günstig. Also, und habe gedacht, okay, das ist, ich weiß gar nicht, was es wert ist. Ich habe dann irgendwie sofort kaufen 250, Startpreis 100. So, und das ist jetzt seit 3 Tagen online und steht bei 102 Euro. Und wahrscheinlich werde ich es dann für 112 oder sowas los. Ich trottel. Und dann habe ich auch noch einen Röhrenvorverstärker, einen Mikrofon-Röhrenvorverstärker ArtTube. Heißt der, und den habe ich, glaube ich, auch falsch eingestellt.
Okay.
Ich tue die Links auch mal in die Show
Notes. Den kannst du mir gleich mal schicken, genau. Weil vielleicht solltest du den aus eBay wieder rausnehmen. Der klingt nämlich für mich interessant.
Wen denn? Der Vorverstärker?
Den Vorverstärker.
Das okay, Mikrofon da hat auch noch niemand hier was drauf geboten. Warte mal, dann schicke ich dir jetzt mal den Link und dann kannst du ja sagen, ob du den für. Hier kommt der Link. Unbenutzt. Habe ich irgendwann einem Kumpel abgekauft, weil ich dachte, ach, das geil.
Ja, den kenne ich. Der ist gut.
Willst du haben?
Nee. Nee, brauche ich nicht. Ich habe einen ähnlichen. Aber der ist sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Leute, kauft diesen.
Ja, und ist auch mit Sicherheit sehr billig, weil Holgi ist ein bisschen doof.
Ja.
Das ist
eine große Kunst, eBay richtig zu bedienen.
Ja, genau. Und das ist auch wirklich, ich habe dann natürlich auch so ein, ich denke, das Zeug steht halt wirklich seit Jahren rum und ich benutze es nicht. Hm. Und entsprechend denke ich dann halt auch, ja gut, ey, wenn sich dann irgendjemand freut, dass es für kleines Geld kriegt, ist doch super. Ja. Bevor ich jetzt hier irgendwie versuche, einen Reibach zu machen oder sowas.
Ich weiß gar nicht, wo der ist.
Ich habe übrigens ein spezifisches Geräusch mitgebracht heute, Tobias.
Aha.
Ja, kennst du Gluglu?
Nein.
Nicht The Guggle Jug nennt sich das Ding auch auf Englisch. Das ist eine Wasserkaraffe, in Form eines Fisches, ja, also ein Keramikding. Und wenn man sich daraus Wasser einschüttet, macht sie ein sehr spezifisches Geräusch. Wenn du mal schauen möchtest oder hören. Geil, oder?
Super. Das ist schön. Ich habe übrigens noch eine zweite Anzeige bei Kleinanzeigen laufen. Das ist tatsächlich ein Geschenk. Und zwar hat der Holger, der andere Holger, der mit der Suppe.
Korea-Holger.
Genau. Der hat mir mal so eine Braubox zum Geburtstag geschenkt.
Och.
Das ist so eine Gärflasche mit gelöt zum Bierbrauen.
So mit allem drum und dran, so mit Topf und allem?
Nee, Topf brauchst du. Am besten zwei große Töpfe und ein Sieb brauchst du. Das würde ich zur Not sogar mit dazu verkaufen, weil ich hatte mir dann auch extra ein passendes, feines Sieb dazu gekauft. Und ich habe es einmal benutzt und ein IPA gebraut und das war gut. Oh. Das ist halt wahnsinnig viel Aufwand und jetzt habe ich das irgendwie, seit 2 Jahren steht hier dieser Karton mit der Gärflasche und das ist so schade. Ja. Da ist noch Reinigungsmittel dabei, aber halt kein Malz und so Hopfen. Aber die Firma gibt es noch, die heißen Besserbrauer und da kann man sich Zubehör, also Zutatenpakete bestellen.
Sowas hatte ich auch mal, das ist auch viele, viele Jahre her.
Ist lustig, aber...
Als ich damals in Bayern unterwegs war, das erste Mal mit so Brauern und so geredet habe, also als ich so Bier entdeckt habe oder die besseren Biere oder wie man es nennen mag, die Craft-Biere entdeckt hatte, habe ich auch mal gedacht, probiere ich auch mal aus. Und dann gab es nämlich so ein Set mit so einem 10-Liter-Topf und sogar Kronkorken und einem Kronkorkenverschluss. Ist auch verstaubt und irgendwann habe ich es verschenkt. Das ist alles, ja.
Und ich habe noch was gefunden, heute beim Schreibtisch aufräumen. Und zwar ist das so ein Dings, ich habe den Namen vergessen, vielleicht weißt du den. Steht der da drauf? It. Irgendwas mit It. Heat It heißt das, glaube ich. Zum Mückenstiche.
Ja, super Ding.
Habe ich mir mal gekauft mit so einem Lightning-Anschluss fürs iPhone. Ich habe aber kein iPhone mit Lightning-Anschluss.
Das kenne ich, aber meine Frau und der habe ich meinen geschenkt, um mir dann einen mit USB-C zu kaufen, weil das wirklich gut funktioniert.
Die sind ganz gut. Ich habe mittlerweile tatsächlich einfach so einen Stift aus der Apotheke gekauft zum Apothekenpreis. Aber den Heated, den würde ich per Gegenrückumschlag verschenken. Der erste, der sich meldet. Da will ich kein Geld für haben.
Tun wir dann alles mal ins Dings.
Ja, in die Dings.
In die Dings.
Genau. Ja. So, erzähl weiter. Also, fühlt sich überraschend gut an.
Es fühlt sich überraschend gut an. Ich muss ein wenig weiter ausholen. Also, du weißt ja, wir reden ja schon lange miteinander. Ich habe mich in Tempelhof nie so wirklich wohl gefühlt.
Das hing ja aber auch damit zusammen, dass du ich kann nicht aufräumen, kann nichts wegschmeißen, nicht sortieren, Dings hattest, ne?
Jein, es ist eigentlich zwei Komponenten. Also, einmal habe ich mich in Tempelhof selbst nicht so wohl gefühlt. Und ich habe halt in meiner jahrelangen Depression die Wohnung vollgerümpelt, sodass ich mich auch in dieser Wohnung nicht wohlgefühlt hätte, wenn sie ein Designloft in Kreuzberg gewesen wäre oder sowas. Die Wohnung habe ich ja doch in den Griff gekriegt in den letzten Jahren. Ich habe die schon sehr, sehr weit entrümpelt gehabt.
Da hast du lange dran gearbeitet, ne? Das hast du immer
erzählt. Ich kann sowas auch nicht, ich kann nicht morgens um 8 anfangen und bis um 18 Uhr rümpeln und räumen und sowas. Mein Gehirn funktioniert anders. Also es ist dann so, ich mache dann so eine halbe Stunde und dann muss ich wieder irgendwas anderes machen, dann wieder eine halbe Stunde und so. Und dadurch hat sich das natürlich auch gezogen. Und das sind so die zwei Komponenten gewesen. Also die Wohnung hatte ich in den Griff gekriegt, aber in Tempelhof habe ich mich trotzdem nicht wirklich wohlgefühlt, aus unterschiedlichen Gründen. Mir ist Tempelhof eigentlich zu langweilig. Das ist eigentlich ganz betulich und beschaulich und sowas und stressfreier Bezirk, weitgehend jedenfalls. Aber was mich immer irre gestört hat, ist, also ich musste bis runter nach Kreuzberg, wenn ich was anderes haben wollte als eine Pizza oder einen Döner. So, um das jetzt mal so metaphorisch sozusagen, obwohl tatsächlich war es auch so. Also du konntest, wenn ich in Tempelhof geguckt habe, hast du im Grunde nur Pizza und einen Döner gekriegt, auch keine schönen Cafés, wo man mal sitzen konnte. Vor ein paar Jahren hat dann mal eins aufgemacht, die Kaffeekirsche, das ist ganz cool, da kaufe ich auch heute noch meinen Kaffee, die rösten selber. Aber so insgesamt war es immer so, dass wenn ich dann rausgegangen bin, ich gedacht habe, boah, ne,
jetzt bist du halt draußen. Sehr interessante Perspektive für mich, weil ich wohne ja, wie du weißt, in Karkensdorf.
Ja. Und so ähnlich, so ähnlich fühlt sich
so ähnliches Tempelhof?
Zumindest mein Tempelhof. Also das, was das ich da so. Also ich musste
du wohnst immer relativ, in der Stadt und hast keine Infrastruktur. Das ist ja witzig.
Ja, die Läden bei mir in Tempelhof, die haben, also die schönen Läden, so Butter Lindner und so, die haben um 18.30 Uhr haben die zugemacht, ne? Wie am Dorf. Also ich musste immer relativ
Dorf weit. Dorf hast halt keine Läden.
Ja, stimmt.
Man macht nichts zu.
Ich musste halt immer ziemlich weit laufen. Also es ist jetzt nicht so, dass
ich jammern, ja.
Wenn ich jetzt hier 10 Minuten laufe, dann kriege ich alles, was ich haben will. Ich habe einen Koreaner, ich habe einen Italiener, ich habe einen Türken. Wenn ich noch 10 Minuten weiterlaufe, kriege ich Austern. Es gibt hier alles irgendwie jetzt, wo ich jetzt hier wohne. Es ist wirklich schon ganz interessant. Also ich habe mich in Tempelhof nie so richtig wohlgefühlt. Ich habe da ja 16 Jahre gelebt. Und bin jetzt in eine Genossenschaftswohnung gezogen, in der Genossenschaft, in der ich seit 10 Jahren Mitglied bin. Und also das funktioniert so, du wirst Mitglied in der Genossenschaft und kannst dann einen Suchauftrag einreichen. Kannst du sagen, ich suche eine Wohnung, 2 Zimmer, so und so groß und nicht so teuer, welcher Stock, willst du einen Aufzug, so diese ganzen Sachen wie bei einer Wohnungssuche. Und die Genossenschaft vergibt Wohnungen nach Dauer der Mitgliedschaft. Also zum Beispiel, du warst ja schon mal bei Kada, ne? Da in diesem Altbauensemble.
Ja.
Wenn du da eine Wohnung haben willst, da wartest du, also die Kada war ja auch umgezogen und die Frau, die Kadas alte Wohnung genommen hat, die hat über 20 Jahre gewartet, bis sie dieses Angebot bekommen hat und dann auch den Zuschlag hinten raus. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Die ersten Wohnungen sind mir angeboten worden, so nach ungefähr 6 Jahren, aber die waren dann auch wirklich weit am Stadtrand. Was okay sein kann, aber für mich nicht okay gewesen wäre. Und ja, dann kam letztes Jahr im Oktober, glaube ich, kam das Angebot, hier ist eine Wohnung frei, können Sie sich angucken. Das ist dann so ein mehrstufiger Prozess, hier wollen Sie sich angucken, ja. Und dann gucken sie, ob du überhaupt...
ob du kommst?
Ich hatte mehrmals solche Mails, wollen Sie sich angucken, habe ja gesagt. Und dann kam jedes Mal auch gerade bei den schönen Objekten so... Antworten dann nach ein paar Tagen, die sinngemäß gesagt haben, ja, vergiss es, Alter, vor dir in der Schlange stehen 100 andere, die eine viel größere Chance haben, diese Wohnung zu kriegen.
Okay.
Und hier habe ich dann gesagt, ja, will ich mir angucken, habe mir die angeguckt, dann kriegst du hinterher eine Mail, wenn du bei der Besichtigung warst, hast du noch Interesse, habe ich wieder ja geklickt, dann kam 3 Tage später oder sowas eine Absage, dachte ich, oh, naja, schade, suchst du halt weiter, bist du jetzt dran gewöhnt, wieder in Tempelhof zu sein, was ja auch gar nicht so... Interessanterweise stellt sich raus, irgendwie ist, ich fand in Tempelhof meine Nachbarschaft, die war auch irgendwie nicht so mein Fall. So.
Davon hast du häufiger
gesprochen. Ja, genau. Ja, nein, das war ja auch, ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe, also immer, wenn ich von meinem Nachbarn geredet habe, der bescheuert ist, es war eigentlich ein Amalgam aus mehreren Nachbarn.
Ja.
Und dann hatte ich irgendwie auf Mastodon, was habe ich denn feil geboten? Irgendein Gerät, irgendein Küchengerät. Siehst du, ich weiß noch nicht mal mehr. Ich hatte mehrere Küchengeräte feilgeboten, so hier verschenken an Selbstabholer. Schreibt mir ein Typ, ja, nehme ich, ich kann, komm ich holen. Sag ich, ja, wann kannst du denn hier sein? Ja, 5 Minuten. Ding dong. Ich, was war das denn jetzt? Stellt sich raus, 1 oder 2 Häuser neben mir wohnt ein Typ, total sympathisch, wo ich echt dachte, wieso hast du nie gesagt, dass du hier wohnst, du Arschgesicht, mit dir will ich ein Bier trinken? Hab ich ihm jetzt nicht gesagt, weil, aber
ja.
Das, ja, so. Also ich fand meine Nachbarschaft nicht so toll. Ich fand die Eigentümergemeinschaft war ein Riesenproblem für mich, weil das eine sehr, sehr unsolidarische Eigentümergemeinschaft war.
Ja. Wenn du was machen wolltest, hattest du lauter Leute, die im Weg standen.
Genau, so, ne? Fahrradständer, alles mögliche Außenanlagen und was noch. Das ist nicht unbedingt ein Problem. Also ich will jetzt niemandem davon abraten, eine Eigentumswohnung zu kaufen, wenn er sich das leisten kann. Ich würde aber dringend dazu raten, die Protokolle der Eigentümerversammlungen aufmerksamst zu lesen, wenn man in seiner Eigentumswohnung selbst wohnen will. Weil es gibt halt, wenn du nur Investor bist und vermietest, kann es dir ja scheißegal sein, ob es da einen Fahrradständer gibt oder nicht. Wenn du da aber selber wohnst, dann kann es dir halt nicht egal sein.
Hm.
Und das ist so, da muss man so ein bisschen abwägen. Also mein Problem war tatsächlich eine unsolidarische Eigentümergemeinschaft, in der ich selbst gelebt habe. Dann hatte ich ja das Problem in Tempelhof, dass ich in unmittelbarer Nähe zur Ringbahn, der S-Bahn-Strecke, die einmal um Berlin rumführt, gewohnt habe. Im Sinne von vielleicht 30 Meter von der Ringbahn entfernt, nur getrennt durch einen Garten und eine Baumreihe. Was dann dazu geführt hat, dass ich im Sommer nicht mit offenem Fenster schlafen konnte, es sei denn, ich hatte Ohrstöpsel drin. Ja, hab dann hier erst eine Absage, genau, da waren wir, ne? Ich habe dann hier erst eine Absage gekriegt, ja. Hab gedacht, na gut, ob das ein oder zwei oder drei Jahre länger, kommt es jetzt auch nicht unbedingt an. Und wer weiß, vielleicht sind halt auch die Kinder aus dem Haus und dann ziehe ich halt bei Kader ein oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann kam zwei Tage später so, ja, hier, wenn sie noch haben wollen, hier, kannst du haben. Okay. Habe ich gedacht, okay, die hat bei der Besichtigung, also sie hat so sämtliche Parameter, die ich eigentlich für mich haben wollte, hat die getroffen. Ich wohne jetzt im Hochparterre, was sehr ungewohnt ist, weil ich die letzten über 20 Jahre immer ganz oben gewohnt habe in den Häusern, in denen ich gewohnt habe.
Das hast du Menschen über dir.
Ich habe Menschen über Schritte mir, so. Die ich aber praktisch nicht höre. Also ich habe von meinen Nachbarn über mir, höre ich alle drei Tage abends, dass, weiß ich nicht, ihm irgendwas runterfällt oder so. Also praktisch kein Geräusch, wenn man so will. Hab mir dann erstmal natürlich Plissés gekauft, damit die Leute, die am Haus vorbeigehen, nicht ständig mehr in die Hütte glotzen können, wenn ich hier sitze.
Ich habe mal in Hamburg gewohnt und auf dem Weg zur S-Bahn war auch im Hochparterre oder sogar Erdgeschoss eine Wohnung, wo zwei junge Frauen gewohnt haben. Und die haben dann irgendwann so einen Rahmen ins Fenster geklebt und dran geschrieben, Spannern 5 Mark.
Auch geil.
Mit so einer Kasse draußen dran geklebt.
Was halt auch hier.
Könntest du auch machen.
Ja, nee, ich habe mir Plissés gekauft, die so lächerlich einfach zu installieren waren, dass ich es natürlich direkt falsch gemacht habe und mir dann erstmal eine neue Rolle Montageband kaufen musste. Aber so bin ich. So ist mein Leben halt. Das war so, also Hochparterre, ich wollte ja unbedingt weiter nach unten, weil mein rechtes Knie ist ja kaputt und Treppensteigen tut mir weh. Jede Stufe nach oben habe ich einen stechenden Schmerz im Knie.
Okay.
Das ist äußerst unangenehm.
Ja.
Und habe dann gesagt, okay, dann Hochparterre, weil im Zweifelsfall kann ich jetzt hier so alt werden. Im Grunde kann ich hier an Krücken noch raus und rein und rauf und runter. Mhm. Dann gab es hier ein Ding, was mich total geflasht hat. Sie haben es ist eigentlich so eine Hochhaussiedlung, in der ich wohne, ehemaliger sozialer Wohnungsbau. Mhm. Dann irgendwann von der Genossenschaft gekauft und saniert. Hier ist vor ein paar Jahren sind die Fassaden gedämmt worden.
Ja, ach, cool.
Das ist cool. Letztes Jahr haben sie eine komplette Strangsanierung gemacht, auch in den Wohnungen selbst. Ich habe ein nagelneues Bad, ich habe neue Heizkörper, ich habe neue Leitungen überall hin. Im Zuge dieser Strangsanierung haben sie den Waschmaschinenanschluss in die Speisekammer gebaut, wo ich dachte, yes, weil ich die letzten 20 Jahre meine Waschmaschinen immer in der Küche hatte. So. Mhm. Und jetzt habe ich halt in der Speisekammer, also ich habe einfach einen Raum, wo die Waschmaschine steht und wo ich jetzt trotzdem noch Regalböden darüber klatschen konnte. Mhm. Ich habe mich verkleinert, ich hatte ja vorher 63 Quadratmeter und einen sehr kleinen Balkon. Jetzt habe ich 56 Quadratmeter und der Balkon alleine dürfte so 5 Quadratmeter haben, also fast 10 Quadratmeter weniger Wohnfläche habe ich jetzt. Mhm. Und das ist, dadurch, dass es eine Genossenschaftswohnung ist, ist sie halt sehr günstig. Ich zahle jetzt hier einen knappen Hunderter mehr im Monat, als ich in der Eigentumswohnung laufende Kosten hatte. Da zahlst du ja auch Hausgeld, nennt sich das. Ne?
Ja, ja, ja.
Da habe ich dann gesagt, okay, das ist eigentlich, also es passt gerade alles sehr, sehr gut, weil ich verliere ja jedes Jahr Aufträge. Hm. Ich verliere jedes Jahr tatsächlich Geld, so, also Einkommen. Das trifft sich so insgesamt ganz gut, dass ich jetzt...
Das heißt, deine Eigentumswohnung könntest du jetzt vermieten oder eben auch verkaufen?
Genau, die könnte ich vermieten oder verkaufen. Ich werde sie verkaufen, weil ich nicht Vermieter sein will. Das ist, das strengt mich an. Das ist ein Job und ich will keinen Job.
Ja. Naja, hättest du einen Job, also wenn du Aufträge verlierst.
Ja.
Das ist nicht dein Beruf.
Ja. So gesehen, ja. Ne? Ja. Und bin dann jetzt hierher gezogen. Ich bin echt total zufrieden. Also es ist sehr, sehr ruhig. Heute kam die Verwalterin vorbei, um sich die Sanierung oder die Renovierung anzugucken. Weil die geben ein bisschen Geld dazu zur Renovierung, aber nur, wenn du es ordentlich gemacht hast. Dann sagt sie auch so, und wie ist es so? Sag ich, ja, ich finde eigentlich total alles super. Ist ja vor allen Dingen sehr ruhig hier. Guckt die mich an, der Hausmeister steht daneben, guckt mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Sagt sie, ja, da sind sie aber der Erste, der das sagt. Ich habe gedacht, oh shit, hoffentlich kommt hier nicht nochmal.
Alle anderen beschweren sich immer, oder?
Alle anderen beschweren sich. Sagt sie, nee, dann haben sie Glück, dann haben sie eins der ruhigen Häuser erwischt. Also ich, ja, dann dadurch, dass ich nicht mehr an der S-Bahn schlafe.
Vielleicht kommt das noch, die sind gerade alle im Urlaub.
Hab ich auch gedacht, ich hoffe, dass das nicht passiert. Nein, meine Wohnung ist eine Eckwohnung, das heißt, ich habe nur eine Innenwand sozusagen oder zwei, also ein Flur und die Wohnzimmerwand zu einer anderen Wohnung und die anderen Wände sind alles Außenwände. Vielleicht habe ich daher auch ein bisschen Glück hier. Ja, und das, also ich habe zum Beispiel in meiner alten Wohnung sehr schlecht geschlafen. Unter anderem eben wegen der S-Bahn, vermute ich mal. Die man natürlich auch wahrnimmt, wenn die Fenster zu sind.
Ja, klar.
Aber die hörst du eigentlich nicht. Ne? Aber vielleicht
das
ja
ist
doch.
Dann ja aber auch Vibration. Ne? Also,
ja, irgendwie sowas, was man gar nicht so,
Infrafall,
so, einem so bewusst wird. Ja, ja. Und ich habe hier in den letzten 14 Tagen habe ich so gut geschlafen wie in den letzten 14 Jahren nicht.
Ach, wie schön.
Also ich kann im Moment wirklich überhaupt nicht klagen. Und jetzt verkaufe ich halt die andere Wohnung, die alte. Und mal gucken, ne? Das Geld kommt dann aufs Sparbuch und wenn die Auftragslage noch mieser wird, wird es halt verkonsumiert bis zur Rente.
Ja.
Und wenn sie nicht noch mieser wird, Haus auf dem Land oder so, dann perspektivisch.
Ja, aber das wäre doch gut.
Das wäre total toll, aber da muss man halt gucken, ne? Wenn der Plan mittelfristig ist, sich ein Haus auf dem Land zu kaufen, geht es ja meistens in die Hose, weil Pläne gehen ja immer in die Hose, wenn man damit anfängt, die umzusetzen.
So. Weiß ich nicht.
Ja, also ist im Moment, also es fügt sich gerade in einer irritierend guten Weise alles, muss ich sagen.
Sehr gut.
Und ich habe jetzt eine Spülmaschine, Alter! Alter,
es das ist Beste an Spülmaschinen ist es ja, dass es ein Ort ist, wo man dreckiges Geschirr hin tun kann, ohne nicht, es gleich abwaschen zu
müssen. Ich habe so eine schmale, ne, weil ich dachte, also, das brauche ich nicht so eine riesige Spülmaschine. Ich habe gar nicht so viel Geschirr. Ich habe nicht so viel Geschirr, dass ich eine schmale Spülmaschine vollkriege. Das ist ein bisschen komisch.
Naja, aber also wenn man keine Spülmaschine hat, dann steht das benutzte Geschirr halt so lange rum in der Spüle oder so, bis man abwäscht.
Bis der Geruch unerträglich wird.
Oder das. So. Und mit einer Spülmaschine hat man einfach einen Ort, wo man das reintun kann, Klappe zu und.
Das stimmt, ja.
Irgendwann macht man sie halt an.
Ja, und sie macht. Also, es ist ein bisschen irritierend auch noch. Also, ich bin die Geräuschkulisse noch nicht so gewohnt. Sie ist recht leise, aber die macht so. Ich habe es als unterschwellig apokalyptische Geräusche bezeichnet, weil es ist so. Weißt du, so wie, weißt du, wenn du so Leute fertig machen willst.
ASMR.
Nee, genau. Wenn du Leute fertig machen willst, in irgendwelchen Konferenzen
oder so. Erst die Flasche, jetzt der Spülmaschine. Oh Gott. Dann, also, Sound. Die Sound Edition.
Genau. Also, wenn du Leute irre machen willst, in so Konferenzen oder sowas, musst du halt einfach immer mit dem Fingernagel unterm Tisch kratzen, so. Aber immer nur so kurz, dass alle es irgendwie mitkriegen, aber keiner so richtig mitkriegt, woher es kommt. Und also
nicht orten
so ein bisschen.
Kann.
Ja.
Wirklich aber cool, Tieffrequenz.
Ey, eine Spülmaschine, ey.
Ja. Ja, so Spülmaschine cool. Ist Luxus, das finde ich auch gut. Freue ich mich auch immer, dass das wir eine haben.
Das ist echt krass.
Ja.
Ja, das ist im Grunde so die Geschichte meines Umzugs. Und jetzt bin ich halt die letzten, also ich habe dann am Ende doch, lass mich nicht lügen. Ich glaube, am Ende waren es dann doch fast 70 Umzugskartons.
Oh, krass. Mach mir keine Angst.
Ich merke, dass ich 10 Quadratmeter kleiner bin jetzt. Das merke ich schon. Also vorher die Wohnung war luftig, weil da gab es ja noch das halbe Zimmer, du erinnerst dich, die Kammer des Schreckens, die ich irgendwie hier integrieren musste und habe auch noch weiter Zeug entrümpelt, als ich dann hier angefangen habe auszupacken. Und habe jetzt noch so, was kann ich, 10 Kartons, glaube ich, übrig. Das Wohnzimmer ist noch gar nicht eingerichtet. Ich gönne mir auch ein neues Sofa.
Sehr gut.
Und habe jetzt erstmal hier alles mit hier IKEA Ivar, weißt du, hier diese Fichtennadel-Dufttablettenregale, habe hier einfach mal alles damit mehr oder weniger gepflastert, also, um es erstmal reinzuräumen.
Ich habe auch etliche hier in diesem Raum stehen, 2 große und dann haben wir noch mehr. Ja. Ivar ist gut.
Ja, ne, es ist mir ein bisschen zu studentenbudig eigentlich.
Ja, ist es auch, aber also ich habe die auch tatsächlich, genau die hier stehen, habe ich seit ich Student war.
Cool.
Es ist eine Weile her, aber, ja, aber die halten geht. Offensichtlich lange.
Und die sind jetzt schön nachgedunkelt, ne?
Tun halt, was sie so. Wir haben die irgendwann mal weiß gestrichen.
Ach so.
Kann man auch.
Ja, nee, ich habe das jetzt einfach gesagt. Ich mache das jetzt mal mit diese günstigere Variante. Und wenn ich dann hier angekommen bin, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich vielleicht noch zweimal im Leben umziehe. Einmal mit Kader zusammen und danach ins Altersheim oder sowas. Und habe mir gedacht, ich breche jetzt hier nichts übers Knie, ich kaufe mir jetzt nicht irgendwelche Möbel, die ich vielleicht spontan ganz okay finde, sondern habe gedacht, ich mache jetzt diese IWA, also ein Schlafzimmer habe ich, einen Schrank und so, und nehme halt diese Billiglösung und kaufe mir irgendwann ein schönes Sofa, das dauert ja auch ewig, bis man da was gefunden hat, und werde dann von diesem Sofa aus irgendwie den Rest des Raumes designen oder so, aber das dauert halt auch seine Zeit, das kostet ja auch alles ein Schweinegeld. Das ist ja auch, also.
Das stimmt. Das steht uns auch bevor. Wie gesagt, ich ziehe auch demnächst um.
Was?
Allerdings nicht mich oder uns, sondern Mareile.
Ach so.
die ist im Sommer fertig mit ihrer Ausbildung und hat sich überlegt, ja, Koblenz schön und gut, aber zu Hause ist auch gut. Und jetzt hat sie tatsächlich einen Job hier bei uns im Nachbarstädtchen in Buchholz gefunden.
Die zieht wieder bei euch ein?
Nein.
Schwanger.
da hat keiner von uns drüber nachgedacht. auch bezeichnet. Nee, die ist jetzt, das wird ja nicht funktionieren. Die ist jetzt erwachsen, die hat ihr Leben, das ist irgendwie, die ist jetzt eigenständig. Das wäre eine Katastrophe, wenn sie hier wieder einzieht. Also die war im Dezember, war sie eine gute Woche hier. Und da haben wir schon alle gemerkt, okay, das ist schon richtig so, wie es jetzt ist. Mhm. Also im positivsten aller Sinne. Ne? Das ist halt wirklich so, die hat jetzt ihr Ding und das ist irgendwie alles gut. Ja, und jetzt kommt sie zurück und sucht jetzt gerade eine Wohnung hier in der Nähe. Also falls jemand was weiß, im Umkreis von Buchholz, so 20, 30 Kilometer.
2,5 Zimmer in Sprotze.
Genau, sowas. Oder 3 Zimmer. Weil sie wohnt aktuell mit ihrer Cousine zusammen in Koblenz und die will auch wieder hoch. Also die hat da irgendwie probiert, die ist jetzt ein Jahr dort. Und das hat für sie nicht funktioniert da unten. Er hat eine fertige Ausbildung und ja, also die ist jetzt seit einem Jahr fertig mit ihrer Ausbildung und hat das irgendwie da probiert und das war mir nichts.
Wie ist denn genau, die Wohnungsversorgung bei euch?
Ist eng, weil wir sind halt Speckgürtel Hamburg und es ist wahnsinnig teuer. Also in Buchholz zahlst du für so eine, die suchen halt nach 3 Zimmern, ne, damit sie jeder ein Schlafzimmer und ein gemeinsames Wohnzimmer haben. Und da unter 1.000 Euro ist fast aussichtslos. Ja, das ist krass. Sehr schwierig.
Und ja, aber da willst du auch 3 Zimmer haben. Also halt meine Nachbarinnen, die teilen sich halt eine 2-Zimmer-Wohnung. Ja. Und das halt irgendwie, ja, kannst da gerade mal in der Küche sitzen und fertig, ja.
Ja, genau. So, und das wird spannend. Und dann ist halt im Juni steht dann irgendwie ein Umzug an.
Furchtbar.
Und sie wohnt halt dort im 4. Stock ohne, ist das 3. oder 4. Stock? Also ganz oben ohne Fahrstuhl. Und ich weiß noch, wie wir da den Kühlschrank und die Waschmaschine hochgewuchtet haben.
Hey, holt euch Dienstleister. Das ist jeden Cent wert. Das sieht prohibitiv teuer aus. Aber hinterher denkst du, okay, das war super.
Werden viele Leute sein. Mareile ist halt jung und hat da Kontakte. Stimmt, und das ist ja nicht so wie bei uns.
No, ja, klar kann ich dir beim Umzug helfen, Tobi. Ah, nee, an dem Wochenende kann ich nicht.
Nee, das geht ja gar nicht. Ja, also tatsächlich hat jetzt die neue Firma, wo sie anfangen wird, auch schon gesagt, jo, wenn du Hilfe brauchst, dann kommen wir mit dem Sprinter runter und bringen einen Anhänger mit. Und ja,
das ist also, wenn super. Das klappt.
Ja, das ich glaube, die Firma ist ganz cool. Die gehört, also die Gro ist halt ein alter Bekannter von mir. Hm. Jan Grohmann-Falke heißt er eigentlich. Der Gro wurde schon immer genannt und seine Firma heißt halt auch Gro, also Gro PA. Kennt man, wenn man hier in der Nähe ist, auf jeden Fall, weil die Autos ständig überall rumfahren, der macht halt alle möglichen Sachen und ist ein super lieber Typ. Also das ist irgendwie, das freut mich total, dass das jetzt geklappt hat. Sie hatte sich damals auch da für eine Ausbildung beworben, aber da habe ich mein Vitamin B nicht spielen lassen. Habe das einfach mal laufen lassen, das hat halt nicht geklappt. Und jetzt brauchte ich mein Vitamin B gar nicht spielen lassen, weil Mareile selber viel besser drin ist, solche Beziehungen aufzubauen als ich. Also die ist einfach echt eine gute Netzwerkerin und macht anscheinend ihren Job auch gut genug, um da jetzt irgendwie problemlos einen Job zu bekommen.
Genau, daran merkt man auch, dass man älter wird, ne? Auf einmal kommen nicht mehr 20 Leute, wenn man umziehen will.
Also wenn ich jetzt umziehen würde, auf jeden Fall Dienstleister, aber wenn ich Mareile helfe, dann nee.
Ja, habe ich auch gemacht. Also es gibt hier so einen Synanon, heißen die. Ja. Das ist so ein ehemalige Straßenkinder, alkoholabhängige, drogenabhängige Wohnprojekt, wo sie dann eben so, wie nennen die sich? Ich weiß gar nicht, die haben halt so eine Abteilung, also die können da wohnen, die Leute, dürfen da keine Drogen nehmen und sowas. Das ist auch, die kommen aus den USA und der US-Ableger davon ist irgendwie auch so sektenartig oder sowas.
Die heißen QAnon, ne?
Nee, Synanon.
Ach so.
Synanon. Und mit denen habe ich auch meine letzten beiden Umzüge habe ich von denen machen lassen. Und die sind halt voll super, also die sind so super. Ich habe einmal mit einem sehr bekannten, sehr, sehr prominenten Berliner Umzugsunternehmen einen Umzug gemacht vor über 20 Jahren. Das war furchtbar. Mhm. Also sie waren unfreundlich, viel zu wenig Leute, haben irgendwie, nichts. Und diese Synanon-Leute, die kommen halt, die rücken da mit 6 Leuten an. bauen alles ab, klopfen sogar die kleinen Nägelchen aus der Rückwand im Schrank raus und solche Sachen und bauen das dann wieder auf, wenn sie angekommen sind. Und wenn du denen dann auch noch Mittagessen kaufst, sind die total konsterniert, weil das sind sie offensichtlich nicht gewohnt. Okay. Also das ist schon wirklich irre. Ja.
Nice.
Und es war halt teuer, also kostet viel, also, das heißt teuer. Ne?
Ja.
Aber es war es absolut wert. Ja. Also.
Nee, ich ziehe ja nach China.
Du ziehst nach China? Nach China.
Nach China. Ich habe zwei neue chinesische Items, die mich jetzt ausspionieren. Das eine habe ich heute in Betrieb genommen, das ist mein neuer Rasenmäher. Ich hatte vorher so einen schwedischen Spion im Garten von Husqvarna, so einen Mähroboter. Aber der brauchte dieses Begrenzungskabel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Rasen, du hast ja keinen Rasen, aber es gibt so Rasenmäherroboter, die brauchen so eine mit 9 Volt Spannung belegte kleine Schnur außenrum um den Garten, damit er nicht drüber wegfährt.
Ja, doch. Ja.
Damit er einfach weiß, wo er mähen soll.
Mhm. Wo er nicht mehr hat mähen soll,
meinst du? Schon mal erzählt. Oder genau, da hier nicht rüberfahren. So, und wenn da aber keine Spannung drauf ist, weil du irgendwo mit dem Spaten, das ist eine ganz dünne Schnur, so wie so ein Billo-Kopfhörerkabel oder so. Wenn du das durchtrennst, dann fließt ja kein Strom, also ist keine Spannung drauf und dann fährt er halt weg. Und dann fährt er halt gar nicht erst los, weil er halt merkt, hier ist keine Spannung, also der Stromkreis ist durchbrochen. So, und das ist mir halt 2-3 Mal pro Jahr passiert. Du weißt, wie groß mein Garten ist und so ein Loch zu finden, ist dann halt irgendwie mit sehr viel Aufwand verbunden. Musst halt immer einmal quer rüber und dann ist die linke Hälfte oder rechte Hälfte kaputt und dann.
Nee, dann will man das lieber halbieren. Achtung, Airquotes, intelligent haben. Ja.
Genau, es gibt jetzt mittlerweile welche, die machen das per GPS. Das ist mittlerweile präzise genug, dass er dann einfach da längs fährt. Und dann hat er noch so ein LiDAR-System und so. Aber der ist halt, erstens war der nur ein Drittel so teuer wie der Schwede. Also diese chinesischen Mähroboter sind halt einfach wahnsinnig günstig. Hat halt alle möglichen Features. Der hat dann noch eine Kamera, wo du halt auf der App gucken kannst, wo er längs fährt. Er hat einen Lautsprecher, sodass du über die App auch über den Rasenmäher irgendwie sprechen kannst. Jemandem im Garten was sagen willst.
Also so, nicht vom Beckenrand springen. So.
Hallo, was machen Sie in meinem Garten? Sagt dann der Mähroboter zu dir. Und ich sehe, wie der Typ reagiert. Sowas. Genau. Also da bin ich mal gespannt. Der ist jetzt noch nicht gefahren. Ich habe ihm heute gesagt, wo mein Garten ist. Ich bin einmal mit ihm so wie mit dem Hund an der Leine einmal so drumherum gegangen. Und morgen soll er dann mal anfangen loszumähen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, aber also das ist natürlich ein Chinese und der hat jetzt irgendwie Zugang zu meinem WLAN. Und weiß ich nicht, welche kritische Infrastruktur der jetzt ausspioniert. Aber ist so.
Weiß ich, jedenfalls hast du jetzt gerade für den Sendungstitel gesorgt.
Was denn?
Intelligente Chinesen in Karkensdorf.
Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde.
Was, intelligente Chinesen bei dir im Ort zu haben?
Weiß ich nicht. Nee, klang so latent, also weiß ich nicht.
Was?
Klang komisch irgendwie.
Ja, darum habe ich es als Sendungstitel. Das ist
hatten wir da nicht schon schönere?
Vielleicht kommt ja auch noch was. Ich habe das jetzt einfach nur mal aufgeschrieben, damit ich überhaupt hier was stehen habe.
Gut, eine Realität.
Ich habe ja auch, ich habe mir ein
Verkaufst schon. Ich habe noch einen zweiten Chinesen, darf ich den zuerst erzählen?
Na klar, noch ein Chineser.
Und der ist viel aufregender als der Rasenmäher.
Aufregende Chinesen in Karten, so intelligente.
Aufregende, ja, das ist viel besser. das ist mein neues Auto, das habe ich gestern abgeholt.
Dann den Xiaopeng.
Xiaopeng, Xpeng. Man darf Xpeng sagen in Deutschland, habe ich gehört. Genau, den habe ich jetzt bekommen. Hatte ich, glaube ich, schon mal angekündigt. Ne?
Ja, letzte Sendung haben wir lange drüber geredet.
Genau,
ja.
Habe ich das erzählt, den habe ich jetzt bekommen. Meine Güte, der Weg dahin war echt abenteuerlich.
Nach China?
Also ich hab ja nach Jesteburg, wo der Händler ist. Ich habe zum ersten Mal ein Auto geleast und dachte, na gut, jetzt hier einmal das Gesamtpaket Zulassung könnt ihr auch für mich machen. Wollten sie 250 Euro für haben. So, und dann habe ich gesagt, so ja, am 13. fahre ich auf Geschäftsreise und ich hätte ihn eigentlich ganz gerne vorher. Ja, kein Problem, kriegen wir hin. Der 13. wäre ein Freitag gewesen. Am 8., auch Freitag davor, kriege ich dann einen Anruf vom Autohaus, aber ein anderer Mitarbeiter als der, mit dem ich gearbeitet hatte. Ja, Zulassung wurde probiert. Also erstmal wurde natürlich nicht vom Autohaus direkt gemacht, sondern von so einer Schilderfirma.
Ja, klar.
Und von denen aber auch nicht direkt, sondern da gibt es einen Dienst, der heißt premiumzulasser.de. Mhm. Premiumzulasser. So,
das so heißt Premium irgendwie, gewesen zu sein.
Naja, ne? Online-Kram, da musste ich dann natürlich auch mein Perso irgendwie hinterlegen. Das war schon abenteuerlich, weil sie erst gesagt haben, filme mal mit deiner Handykamera. Also musste ich eine App installieren und dann mein Perso filmen aus verschiedenen Winkeln. Mhm.
Ja, wegen hier diesem Hologrammgedöns.
Ja, aber dann musste ich den E-Perso benutzen.
Mhm.
Und das war so, hä? Entweder oder?
Jetzt mal, entschuldige mal, das ist ein Neuwagen. Den hättest du einfach mal ratzfatz online beim Kraftfahrtbundesamt zulassen können. Die hätten dir einfach nur den Brief schicken oder mitgeben müssen. Hättest du das selber machen können in 0, nix.
Also, die haben es so probiert. So, und dann hat es halt nicht funktioniert. Ja, also, ich habe denen alles gegeben. Mhm. Hier ist meine IBAN für die Vollmacht, hast du nicht gesehen, so dass sie die Steuer einziehen können für ein E-Auto, wo man keine Steuern bezahlen muss. So und
noch, mein Freund.
Dann haben sie es probiert, genau, in den nächsten 3 Jahren aber nicht. Das ist ja ein Leasing für 3 Jahre, da zahle ich keine Steuern. So und dann hat es nicht funktioniert. So und dann ruft der Typ aus dem Autohaus mich an und sagt, ja, das hat nicht funktioniert. Frage ich, ja, warum das denn nicht? Ja, das wissen wir nicht. Haben Sie vielleicht irgendwelche anderen Steuern beim KBA nicht bezahlt? Kraftfahrtbundesamt, ne? Die Abkürzung ist jetzt so in meinen Slang eingegangen, diese Abkürzung.
Ja, das ist so ein bisschen wie, was war das? Der BA, wenn man was bauen will. Da reden auch immer alle nur vom BA.
Was auch immer. So, und dann, vielleicht ist da was offen. Ich so, nee, also für mein Elektroauto sicherlich nicht und vielleicht mein Anhänger, aber dann hätte ich ja, wenn die Abbuchung nicht geklappt hätte, das hätte ich doch mitbekommen. Ja, oder ein Knöllchen nicht bezahlt, ein Blitzerfoto, da musst du beim Landkreis anrufen. Also ich erstmal beim KBA angerufen, nicht BKA, sondern KBA. Habe ich bei euch was offen? Prüf, nö, alles gut. Also von uns spricht nichts dagegen, rufen Sie mal beim Landkreis an. Rufe ich beim Landkreis an. Was ist denn hier? So, wieso haben sie das abgelehnt? Ja, weiß ich doch nicht, warum ich das abgelehnt habe. Und keine Ahnung, wenn wir was ablehnen, dann sagen wir es dem Zulasser eigentlich auch immer. Ruft doch mal beim Schilder-Dingsbums an. Und dann rufe ich nochmal beim Schilderdingsbums an. Also das war dann schon einen Tag später. Ne? Also dafür, dass ich 250 Euro bezahlt habe, musste ich irgendwie ziemlich viel hinterher telefonieren.
Frechheit.
Ja. Und die sagten mir, nö, wir haben da auch keine Fehlermeldung bekommen. Da müssen Sie irgendwie, fragen Sie mal beim KBA. Habe ich schon. Ja, dann beim Landkreis. Ja, habe ich auch schon. So, was ist denn du? So, ich glaube, das hat nicht geklappt. Ich glaube, dann mache ich es doch. Also wenn sie das jetzt nicht schaffen, dann mache ich es halt selbst. Aber dann will ich mein Geld zurückhaben. Ja. Naja, gut. So, und dann einen Tag später, den Dienstagnachmittag, kriege ich eine E-Mail. So, sorry, ja, ich war irgendwie krank, keine Ahnung. Und das scheint ja irgendwie nicht zu funktionieren. Sie kriegen die 250 Euro zurück. Sagen Sie einfach, zu welcher Zulassungsstelle Sie gehen und dann schicken wir den Brief dahin.
Mhm.
Ich sehe, ja, toll, weil jetzt kriege ich ja diese Woche keinen Termin mehr. Also machen wir das Ganze dann irgendwie nach meiner Geschäftsreise und meinem Urlaub. Ich war nämlich auch noch im Urlaub. Kann den auch nachher noch erzählen, wenn wir noch Lust haben. So, und dann hat das halt nicht geklappt, dass ich das Auto dann vor der Geschäftsreise hatte. War aber auch nicht so schlimm, weil ich war ja eh nicht da. Zwischendurch durchaus 4 Tage, aber egal. So, also jetzt Termin geklickt für gestern, also Montag, den 30. 9 Uhr, bin ich dann nach Buchholz zur Zulassungsstelle. Ja, hier Auto zulassen, Brief müssten Sie haben.
Nö.
Und hier ist auch das ausgefüllte Formular, war ja ganz wichtig, dass man diese Geldeinzugs-, Bankeinzugs-, Einverständnis, wie heißt das?
Einzugsermächtigung.
Einzugsermächtigung mit meiner IBAN. Dann sagt sie, das brauchen wir doch gar nicht beim E-Auto. Hat sie mir zurückgegeben. Alter. Oder soll ich schreddern? Okay, nee. Und dann geht sie los, holt den Brief, macht den auf. Der ist ja entwertet. Ich so, hä? Oh. Ja, da hat wohl jemand anders schon versucht, den zuzulassen. Ich so, ja, genau. Das ist die Schilderfirma. So, der ist jetzt entwertet. Das war ganz toll. Und dann musste sie erstmal eine Viertelstunde telefonieren, hat Leute nicht erreicht, ist dann in ihr Büro zurück. Und irgendwann kam sie zurück und meinte, ja, ich stelle Ihnen jetzt einen neuen Brief aus, das ist alles blöd.
Wahnsinn.
Und dann habe ich das Auto zugelassen, bin dann mit den Schildern nach Gästeburg, um das Auto abzuholen.
Moment. Wenn die dir einen neuen Brief ausgestellt hat, hat die dir den mitgegeben?
Nee, schade. Der wird ja jetzt ja zurückgeschickt.
Ja, das hätte ich denen aber gegönnt. Das hätte ich diesem Leasingverein gegönnt, dass die den Brief auf einmal nicht mehr haben und du dann
nee, sagst, der Leasingverein hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ja das Autohaus und diese Schilderfirma.
Ja, ja, klar, aber der Brief bleibt ja, der Brief bleibt ja dann normalerweise bei dem, der das Auto, dem das Auto gehört. Und das bist ja nicht du, weil du liest es
das
ja
nur. Das ist der Leasinggeber, genau. Und ja, aber die haben ja nichts falsch gemacht. So, diese Schilderfirma hat halt. Und am Ende. Angeblich war das ein Softwareproblem beim KBA, dass die halt irgendwelche Zulassungen nicht gemacht machen konnten oder irgendwie die Schilderfirma zum ersten Mal Online-Zulassung probiert. Ich weiß es nicht.
Ach, die haben es verschlammt, so. Wetten?
Jetzt hat es ja funktioniert und jetzt habe ich das Auto. Leider sind nicht die richtigen Reifen drauf und das haben sie auch nochmal verpennt. Und die 250 Euro soll ich jetzt angeblich demnächst zurückbekommen. Ich bin gespannt.
Wie ist das Auto denn?
Ja, das ist das Geile, weil das Auto ist sehr, sehr toll, aber ganz anders.
Okay.
Also so anders als der Enyaq, wie, weiß ich nicht. Das, ich kann das gar nicht, wenn du, wie Windows und Mac, ehrlich gesagt.
Was ist was? Das ist
die Frage. Der Enyaq ist so ein Windows 3.1.
Okay.
Und der Xpeng ist halt so ein Mac, aber in ganz modern. Vielleicht ist es auch eher, vielleicht ist der Enyaq auch, nee, vielleicht ist der Xpeng auch eher so wie so ein Gnome Linux oder so. Also weil es halt so ganz anders ist. So ganz anderes Bedienkonzept. Es gibt gar keine Knöpfe mehr. Es gibt nur noch Display und du musst alles über Menüs machen. Inklusive, wie kommt eigentlich der Wind aus den Lüftungsschlitzen? Normalerweise ist da ja so ein kleines Plastiknupsi und das schiebst du rum und dann kommt der Wind nach links oder nach rechts. Gibt's nicht mehr. Das machst du jetzt alles über die Software.
Das finde ich ja ganz, ganz, also es wäre ein Grund für mich, so ein Auto nicht zu kaufen.
Ja, habe ich auch überlegt, ob ich das so möchte, aber ich wollte das jetzt mal. Es ist ja auch nur für 3 Jahre. Ich habe das ja, wie gesagt, nur geleast und danach gebe ich es garantiert zurück. Ich werde es sicherlich nicht übernehmen, weil danach möchte ich ja ein Fahrzeug haben, was Vehicle to Grid kann. Das habe ich auch erzählt. Genau, und dann muss ich jetzt halt erstmal alles einstellen. Ne? Wie soll es sich denn verhalten? Wie soll denn jetzt welche Warntöne will ich denn haben? Und so weiter und so fort. Dann kann man sich natürlich, im Auto gibt es dann eben auch Apps. Also ich kann dann auch irgendwie Spotify hören, wenn ich es dann möchte. Ich kann Disney gucken, wenn ich denn möchte.
Während der Fahrt?
Das muss ich dann auch bestätigen, dass nur der Beifahrer guckt. Aber dann geht das.
Aber schwenken Sie ruhig den Bildschirm in die andere Richtung.
Den kann man nicht schwenken.
Okay.
Der große Bruder von meinem, ich habe ja diesen Xpeng G6. Der G9 hat 2 große 17-Zoll-Displays, eins in der Mitte für Bedienung und eins rechts, das ist wirklich nur für Entertainment. So, da kann der Beifahrer halt wirklich, hat ein großes Display vor sich, wo er dann die ganze Zeit irgendwas streamen kann, keine Ahnung was, Netflix gucken. Wahnsinn. Nee, und dann, es fühlt sich wirklich an wie ein Luxusauto. Es ist super bequem, die Sitze sind toll, das Lenkrad ist so ein bisschen asymmetrisch. Also es ist nicht rund, sondern so unten abgeflacht und oben abgeflacht, sodass es sich anfühlt wie so ein Rennauto-Lenkrad.
Ja. Das hatte ich mal in einem Peugeot vom Autoverleih. Und das war so designt und gebaut, also es war halt auch oben abgeflacht. Unten weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber dadurch hast du nicht durch das Lenkrad auf den Tacho geguckt, sondern über das Lenkrad hinweg auf den Tacho geguckt und hat so ein ganz anderes Raumgefühl gehabt. Das fand ich ganz toll.
Und alles läuft halt über Bedienung entweder auf dem Display oder natürlich auf dem Lenkrad sind links und rechts sind so Rädchen und ein paar Knöpfe. Also da sind schon noch Knöpfe. So, und die kann man sich auch konfigurieren, was dann die Knöpfe machen sollen. Zumindest einen davon kann man sich konfigurieren. Ich bin noch nicht mal ganz durchgestiegen, was das Ding alles kann und wie es so geht.
Kannst du, könntest du das Auto, ich vermute mal, das ist der Konnektivität, spielt ja eine große Rolle heutzutage. Hat das Auto eine App auf deinem Smartphone, sodass du das Auto in aller sozialistischer Gelassenheit in deinem Sessel sitzen konfigurieren könntest? Oder musst du das im Auto
machen? Davon durchaus. Ich habe auch schon auf meinem Sofa liegend Apps installiert, also zusätzliche Apps in das Auto, die dann irgendwie so mach automatisch die Fenster zu, wenn ich das Auto verlasse. Also wenn alle Personen das Auto verlassen haben. Ne, solche Sachen kann man irgendwie machen. Warum auch immer das zusätzliche Mini-Apps sein müssen. Das geht, aber ich kann nicht das Fahrverhalten, also wie ist der Abstand beim adaptiven Dingsbums und so. Ne? Also das geht dann halt doch nur im Auto. Aber ich kann von der App aus zum Beispiel die Anhängerkupplung ausfahren oder die Kofferraumklappe aufmachen.
Setzt sich das Auto
oder auch immer, übrigens,
setzt ne? sich also, das Auto auch immer wieder dann zurück? Also diesen Abstand, also diese Abstandswanne oder so?
Anders als der Enyaq, der jedes Mal vergisst, dass ich Eco fahren will, hat der Xpeng sich das sofort gemerkt. Ich mache jetzt Eco.
Cool.
Also das gefällt mir schon mal besser. Selbstständig ein- und ausparken ist ganz geil, wenn du eine ganz enge Parklücke hast, wo du
wirklich
nicht mehr aussteigen kannst. Ja, das fährt ja, halt alleine raus.
Das müssen wir, wenn ich dich das nächste Mal besuche, dann müssen wir das machen. Dann musst du mit mir parken gehen.
Irgendwo eine enge Parklücke suchen, die gibt es natürlich nicht in Karkensdorf, aber dann fahren wir schnell nach Hamburg. Das Auto fährt nämlich auch sehr schnell und sehr weit. Also bis zu 200 km/h habe ich lange nicht gehabt, ein Auto, das so schnell fährt. Mache ich natürlich auch nicht, weil meine Lieblingsgeschwindigkeit ist Feuerwehr, also 112. 112 km/h finde ich immer super. Und also auf der Autobahn natürlich nur, ne? Nicht auf der Landstraße, ist ja klar. Ich halte mich an Geschwindigkeitsbegrenzung. So, und die Reichweite, also es hat ewig lange gedauert. Erstens, das Auto war nicht ganz voll, als ich es bekommen habe, sondern halb voll. Da habe ich mich erst geärgert, aber dann dachte ich, na gut, dann kann ich gleich mal Laden ausprobieren, angeschlossen an die Wallbox, lädt. Und hat ewig lange gedauert zu laden, weil der Akku so groß ist. Und jetzt hat er halt irgendwie, weiß nicht, über 500 Kilometer kann ich jetzt fahren.
Ach so, ewig lange gedauert, weil du zu Hause geladen hast.
Weil ich zu Hause geladen habe mit 11 kW. So, wenn ich unterwegs geladen hätte, wäre es ja ganz schnell gegangen, weil der diese 800 Volt Ladetechnik hat und das von 10% auf 80% in Viertelstunde oder so. Ne, das ist ja ganz gut. Die erste längere Fahrt, die ich jetzt vorhabe, ist nach Heidenheim. Am 25.04. ist da ein Auswärtsspiel von FC St. Pauli. Und da will ich mit dem Auto hinfahren. Das wird bestimmt gut mit nur einmal laden zwischendurch.
Am anderen Ende der Skala habe ich heute den Bus wieder in die Werkstatt gebracht.
Oh.
Ich hatte den ja, hatte ich ja das Foto gezeichnet, wo ich diesen riesigen Kaskoschaden
mehr. Den du geschrottet hast, ja.
Genau. Mhm. Danach ging ja die Standheizung nicht mehr. Das scheint aber irgendein anderes Problem gewesen zu sein. Also, weil die Standheizung ist woanders, als wo ich den Schaden gemacht habe. Dann hatte ich den irgendwann Anfang des Jahres, habe ich gesagt, die Standheizung geht nicht, könnt ihr mal gucken. Hab den abgegeben und riefen die an und sagten, sag mal, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass das Licht manchmal nicht ausgeht und der Motor gar nicht schnell genug ausgeht, wenn Sie den Schlüssel umdrehen? So sag ich, nee, das habe ich jetzt irgendwie nicht, weil bin ich eigentlich gewohnt von früher, dass die nachdieseln und so. Ja, Sie haben vorne einen Wassereinbruch in so ein Steuergerät, bla bla. Sag ich, ja, reparieren Sie das doch bitte mal. Haben sie gemacht. Knapp 3.000 Euro habe ich dafür bezahlt.
Oh,
ja. Und die Standheizung ging immer noch nicht. Ich vor 2,5 oder 3 Wochen, also kurz vor meinem Umzug, habe ich den abgeholt. Geguckt, ich so, Scheiße, Standheizung geht ja immer noch nicht. Was soll das denn? Hab den heute hingebracht, dann wieder abgegeben, geguckt und tralala. Und dann sagte ich zu dem Service-Mitarbeiter, außerdem habe ich Leuten hören, dass Ford die Intervalle für den Zahnriementausch verkürzt hat. Weil als ich den Wagen gekauft habe, hieß es 10 Jahre oder 240.000 Kilometer oder sowas. Dann musste Zahnriemen tauschen. Ich sagte, ja, das haben die gemacht. Es sind mittlerweile 6 Jahre oder 100.000 Kilometer, glaube ich. Oder 80, ich weiß es gar nicht mehr. Sag ich, ja, dann ist der ja dieses Jahr fällig. Sagt er, ja, so spätestens im Oktober sollten sie dann nochmal wieder kommen, Zahnriemen tauschen lassen. Hab dann ein bisschen mit ihm gequatscht, so über Campingmobile und alles Mögliche. Und er erzählte dann so, ja, das ist das Problem mit dem Zahnriemen, ist halt, der läuft im Öl. Darum ist er, ich hatte ja erzählt, dass ich so furchtbar viel Motoröl auch in der Karre habe. Ne? Mhm. Das sind ja fast 10 Liter Motoröl. Wenn ich einen Ölwechsel mache, zahle ich 500 Euro. Ja. So. Sagt er, ja, und der Zahnriemen, der läuft halt im Öl und dadurch löst er sich halt langsam auf. Mhm. Und irgendwann ist er halt weg. Ja? Und wenn er weg ist, dann war's das. Sagt er, und das macht dann auch nicht bumm oder so, sondern das macht einfach nix. Der geht dann einfach nicht mehr, das Auto. Und dann war es das. Sag ich, ja, wissen Sie was, wenn er jetzt sowieso hier steht, machen Sie das Ding direkt mit. Sag, ja, weiser Entschluss, je früher, desto besser. Und jetzt bin ich mal gespannt,
wie viel. Aber dann musst du auch Ölwechsel machen wahrscheinlich.
Das ist dann so alles in einem, hoffe ich.
Oh Gott.
Ey, das ist wirklich, also das ist das Teuerste.
Weißt du, was der Ölwechsel bei meinem Auto kostet?
Nichts, weil du kein Öl hast. Darum sage ich ja, am anderen Ende der Skala. Ja. Also ich erlebe gerade alles, was am Verbrenner auch noch Mist ist, abgesehen davon, dass es ein Verbrenner ist. Weil das hat man ja nicht so, ne? Also gibt dann so, hatte ich letztens also auch irgendwo, ich war mal wieder so dumm, auf in Social Media zu diskutieren. Und da hatte ich auch so eine, da ging es um irgendwie diese Arbeitsanreize, diese Geschichte, die ja gerade politisch so rumgeht. Und dann also, ja, der Mindestlöhner, was ist mit dem? Der muss sich ja auch ein Auto leisten können. Und so. Ich habe gesagt, der Mindestlöhner zahlt halt sowieso keine Steuern. Und dann hat er mir auch vorgerechnet, ich bin ja gar nicht, außerdem gibt es billige Autos für 1.000 Euro, bla bla bla. Aber was die Leute sich immer überhaupt nicht klar machen ist, was der Unterhalt von so einem Fahrzeug kostet. Mhm. Ja, klar, du kannst jetzt einfach drauf pfeifen, kannst deinen Ölwechsel selber machen und, aber dann hält das Ding halt auch nicht so lange. Aber wenn du in eine vernünftige Werkstatt gehst, also mindestens eine Fachwerkstatt, Vertragswerkstätten sind natürlich noch immer noch teurer. Da gehe ich natürlich für einen Zahnriemenwechsel hin, damit ich garantiere. Aber das macht man sich überhaupt nicht klar, was das kostet alles. Und diese Folgekosten, also klar, wenn man so am Stammtisch diskutiert, ist immer so, ja, du musst den Sprit und die Bremsbeläge fahren sich nicht so schnell ab beim Elektroauto. Aber den Zahnriemen wechseln, Wassereinbruch in Dingsbums, Auspuff kaputt, weiß der Geier was, das hat ja praktisch keiner auf dem Schirm. Und das, ja, das wird jetzt,
das wird
und das regt mich so sehr auf. Also dann vor allen Dingen diese Sache mit dem Steuergerät. Ja? Wenn das Auto ist 6 Jahre alt, hat 65.000 Kilometer runter.
Ja, das passiert aber niemandem, der seinen Firmenwagen als Leasingwagen fährt, weil die fahren sie dann ja immer nur 2-3 Jahre.
Ja, das stimmt allerdings. Und aber dann, weißt du, das ist halt irgendwie, ja, da hatten sie irgendwie einen Wassereinbruch in, ich meine, wenn ich das Wort Steuergerät höre, ne, dann habe ich vor meinem geistigen Auge ein total verkapseltes Ding, in das kein Wasser eindringt. So. Habe ich zu denen auch gesagt, sagen Sie mal, wie kann denn das sein? Das Auto ist 6 Jahre alt, 65.000 Kilometer auf der Uhr. Sowas geht doch nicht kaputt. Sagt er, nee, normalerweise sollte das auch nicht kaputt gehen. Sag ich, ja, könnten Sie dann mal bitte mal bei der Firma Ford nachfragen, ob die mir preislich da ein bisschen entgegenkommen, so im Sinne der Kulanz? Sagt er, ja, ich rufe da mal an. Nö. So. Und ich bin, weißt du, ich komme aus einer Ford-Familie. Mein Vater hat bei Ford gearbeitet. Das erste Auto in unserer Familie war immer ein Ford. Ja? Das heißt, ich bin, und ich bin gerne Ford gefahren auch. das ist jetzt nicht mein erster Ford. Und ich hatte eigentlich auch nie Probleme. Ne? Ich hatte nie Probleme mit Ford und sowas. Aber das jetzt, also ich bin prinzipiell, also ich bin nicht neige zur Markentreue. Und ich habe noch eine emotionale Bindung an dieses Unternehmen, dadurch, dass ich aus einer Familie stamme, einer Ford-Familie. Onkels von mir haben auch bei Ford gearbeitet und so. Ja. Ich werde mir nie wieder einen Ford kaufen.
Ja.
Die haben es wirklich durch dieses eine Ding geschafft, dass ich so pisst bin, dass ich mir nie wieder einen Ford kaufen werde. Habe ich auch irgendwo auf Mastodon geschrieben, schrieb einer einen Reply, meinte, naja, das ist angesichts der Modellpalette sowieso keine gute Idee. Aber trotzdem,
wieso? Es gibt doch jetzt den E-Capri, der ist doch ganz geil. Mein Bruder hatte früher mal einen Ford Capri.
Das hat ja mit dem Capri nichts zu tun, dieser Elektro-Capri.
Allerdings war das auch, der sah ja aus wie ein Sportwagen.
Das war
mein Sportwagen. Bruder hatte aber leider das Modell, das 50 PS hatte und Automatik.
Liter. Ja. ein Schulfreund von mir, die als erste 18 geworden sind, der hat sich damals einen 2,8 Liter Capri gekauft und das war schon echt krass, das Teil.
Ja, der fuhr dann ja auch, ne? Ja. Aber der Kleine von meinem Bruder, der fuhr halt nicht.
Ja, aber guck dir den an, das, was Ford jetzt unter dem Namen Capri anbietet, da steht einfach nur Capri drauf und sie haben an 2, 3 Stellen an der Karosserie irgendwie so eine Andeutung an die alte Formensprache gemacht. Aber es ist, wenn du den auf der Straße siehst, das ist halt kein Capri. Das ist überhaupt kein
Nee, stimmt.
Nichts Individuelles dran, nichts Besonderes. Sieht
eher so aus wie ein Enyaq oder ein Xpeng.
Ja, genau. Irgendwie ist halt egal. Und wie man es richtig macht, kannst du ja bei Fiat angucken. Also der Fiat 500, der ja wirklich aussieht wie der alte Fiat 500. Hm. Oder jetzt Renault mit seinem R5. Man hätte das ordentlich machen können. Also das heißt, wenn ich mir einen Pkw kaufen würde, würde es sowieso kein Ford sein.
Aber ich habe letztens jemanden gelesen, der sich sehr drüber lustig gemacht hat, dass die ganzen Elektroautos auch vorne so einen Kühlergrill, zumindest eine Kühlergrill-Optik haben.
Stimmt.
Und wenn man natürlich ein altes Auto kopiert, dann muss man das ja machen. Aber ein Elektroauto braucht halt eigentlich keinen Kühlergrill, weil es ist halt keine fahrende Heizung mehr, sondern da ist halt nichts, was man kühlen muss.
Ich weiß nicht, ist das vielleicht ganz sinnvoll, weil da Luft reingeht? Also, dass du da nicht vorne so ein Brett stehen hast, was Luftwiderstand gibt? Ich weiß es nicht.
Da macht man einfach die Nase tropfenförmig, denke ich mal.
Ja, aber wie sieht das denn aus? Ja, da bin ich sehr frustriert drüber. Ich meine, ich habe es mir selber ausgesucht, so ein Torsten, der Typ heute beim Service meinte auch, warum haben Sie so gute Laune? Weil ich so, ihren Humor hätte ich gerne. So, ich, ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt hier auf dem Boden rumwälzen? Ich habe mir dieses scheiß teure Hobby ausgesucht. Und das ist jetzt, so ist es dann jetzt. Und wenn es irgendwann nicht mehr geht, wenn ich das irgendwann nicht mehr finanzieren kann oder will, dann verkaufe ich ihn halt. Und es ist halt wirklich jedes Mal schön, wenn wir mit dem Ding unterwegs sind. Außer wenn die Standheizung nicht geht.
Müsst ihr mal wieder vorbeikommen hier.
Ja, wenn ich, ein Auto, wenn ich ein Auto...
Ich könnte noch von meinem Urlaub erzählen, weil wir sind...
Wo warst du?
In Athen. Mein Sohn ist ein großer Fan und Enthusiast, was griechische Mythologie angeht und Archäologie. Und da bietet sich das an, nach Athen zu fahren. Und wir sind geflogen. Ich bin das dritte Mal in diesem Jahr mit dem Flieger unterwegs. Wirklich, es fühlt sich nicht richtig an, dass ich...
Ja, aber dafür musst du keinen Ölwechsel machen. Kann man ja auch mal
das
so
sehen. Das ist richtig, aber jetzt ist es aber auch gut. Also dieses Jahr fliege ich nicht mehr. Hamburg, Athen, Direktflug. Und dann haben wir da eine Wohnung gehabt, ein bisschen im nördlichen Teil der Stadt. Und dort ankommen war echt krass. Also ganz enge Straßen, alles laut. Der Taxifahrer hat sich beinahe geprügelt auf der Hinfahrt zur Wohnung. Es gab zumindest eine lautstarke Diskussion, die ich nicht verfolgen konnte, weil ich kein Griechisch kann. Es war auch krass, weil da ist halt vieles ist halt in Griechisch beschriftet und ich kenne zwar viele griechische Buchstaben, aber
es fällt mir schon schwer,
das zu lesen.
Ich war vor 10 Jahren mal in Athen. Und das ist so ein bisschen wie Kyrillisch. Man denkt immer, man hätte es verstanden, aber es heißt was ganz anderes. Ne?
Da, wo du ein P liest, musst du ein R sprechen. Da, wo du so ein Dach liest, das ist ein Pi übrigens, das solltest du kennen. Sigma kennst du. Naja, so. Und also wir sind da angekommen und das ist halt, weiß ich nicht, so ganz enge Straßen, alle Häuser sehen gleich aus, alle haben diese sehr steilen Sonnenschutzsegel da irgendwie runtergefahren, obwohl es halt noch irgendwie März war. Und eng, laut, irgendwie unangenehm, so beengend auch. Und das hat dann irgendwie ein bisschen gedauert. Dann am nächsten Tag sind wir dann mit der U-Bahn ins Zentrum gefahren. Und ja, klar, da ist dann irgendwie Akropolis und da ist dann irgendwie Plaka und da ist dann irgendwie Tourismus und so. Da geht's dann. Aber in unserem Viertel habe ich mich, also wir sind am Sonntag hin und ich habe mich erst am Mittwoch da irgendwie angekommen und gefühlt. Aber immerhin, also dann fühlte ich mich auf einmal zu Hause. Also irgendwie auf einmal war es irgendwie gut. Das war irgendwie abgefahren. Naja, und dann, also Akropolis ist schon echt ein absolutes Erlebnis. Das war wirklich toll.
Ja, alles und da.
Das dazugehörige Museum, das Akropolis Museum, kann ich nur empfehlen, auch vor dem Akropolis Besuch zu machen. Also wir haben es andersrum gemacht, erst die Akropolis selbst. Und das alles angeguckt und danach in das Museum und dann erst verstanden, was man eigentlich alles gesehen hat. Da wollte man eigentlich sofort nochmal hoch und sich alles angucken.
Was mir in Athen echt aufgefallen ist, auch negativ aufgefallen, es gibt kein Grün.
Oh, doch, ganz viel. Nee, also die Straßen sind voll mit Bäumen. Überall sind Grün und Orange, weil es sind alles Orangenbäume.
Ja, okay.
Und die haben alle Früchte getragen und geblüht.
Ich meinte jetzt eher im Sinne von Parkanlagen und so.
Ja.
Also das habe ich echt vermisst in Athen.
Gibt's auch. Ich war am letzten Tag noch in Platons Akademie. Und das ist halt ein Park, wo überall alte Mäuerchen sind. So. Also man sieht nicht mehr viel von Akademie. Muss auch keinen Eintritt zahlen. Es ist einfach ein öffentlicher Park, wo die Leute ihre Hunde spazieren führen und so. Aber ja, klar, du hast recht. Im Innenbereich Akropolis und drumherum, da ist kein Park.
Ja, und da waren wir.
Ja, das ist der Nationalgarten, da kannst du halt nur im Moment nicht rein. Der ist irgendwie dicht. Es war ganz witzig, als wir da rein wollten, sind wir erst auf dem Sirtaki-Platz, wollte ich gerade sagen. So heißt er aber nicht.
Syntagma?
Syntagma-Platz. Tanzen sie den ganzen
Tag. Ja, Griechen, da war, kennst du einen, kennst du alle, ne?
Tzatziki-Platz. Da war eine Palästina-Demo. Da wollten sie gerade für Free Palestine irgendwie demonstrieren. Und direkt daneben war die No-Kings-Demo. Da hatten sich so 20 Amerikaner, Expats irgendwie, versammelt. Die dann, hier, alle Amerikaner hier rüber. Und dann haben sie da so No-Kings-Demo gemacht. Das war sehr lustig. Ja, und da wollten wir in diesen Park und da ging nicht, war halt irgendwie geschlossen. Vielleicht wegen dieser Demos, aber keine Ahnung. Gab aber ein paar andere Parks. Wir haben ein paar Parks gesehen, die ganz nett waren.
Wart ihr essen? So im Restaurant?
Ja.
Fandst du nicht auch? Also griechisches Essen ist was ganz anderes als das, was man hier so bekommt. kommt.
Ja, ich habe tatsächlich gesucht nach Gyros in Metaxa-Soße, weil ich das bei unserem Griechen sehr gerne esse und das gibt's halt nicht. Ich weiß nicht, wer sich die Metaxa-Soße ausgedacht hat, aber wahrscheinlich kein Grieche.
Wahrscheinlich nicht.
Oder ich habe nicht die richtigen Restaurants gefunden. Wir haben ein paar sehr gute griechische Restaurants entdeckt, auch einfache griechische Restaurants. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben nur einmal irgendwas anderes, Chinesisch haben wir einmal gegessen, ein paar Dumplings. So, ansonsten haben wir sehr viel Griechisch gegessen. Und ja, klar, griechischer Salat kennt man. Ich habe, glaube ich, so viele Oliven gegessen wie in meinem Leben noch nicht. Mhm. Das war schon geil. Also kulinarisch auf jeden Fall gut. Kulturell unfassbar. Wir haben uns einen Tag haben uns ein Auto gemietet. Ich war sehr mutig und bin dann mit dem Auto von Athen nach Delphi gefahren, weil wir gerne Delphi sehen wollten. Mhm. Und das war unfassbar schön. Also wirklich geil. Es ist eine relativ weite Autofahrt, aber allein die ist schon sehr interessant, weil wir sind Ende März aus Athen Richtung Norden irgendwie gefahren, Richtung Delphi. Und auf einmal fahren wir auf so ein schneebedecktes Gebirge zu. Was? Hier in Griechenland? Ja, das sind halt sehr hohe Berge, Parnassos. Und da lag noch Schnee oben drauf. Und wir sind auch in die Berge gefahren. Also die Delphi ist halt im Gebirge so, also an so einem Hang. Mhm. Total geil. Also die Landschaft unfassbar schön. Auf dem Rückweg sind wir dann nicht nur Autobahn gefahren, so die schnellste Strecke, sondern so einen kleinen Umweg. Ich dachte, ich muss ja noch wenigstens einmal so ein bisschen Küstenstraße fahren. Da war nur gar keine Küstenstraße, sondern stellt sich raus, da ist nichts. Also ich bin dann, weiß nicht, Griechenland ist schwer zu beschreiben, aber wenn man von Athen nach Delphi will, dann muss man erst nach Norden quasi den Golf von Korinth irgendwie links liegen lassen und dann so ein bisschen nach Westen und dann da so ein bisschen gucken. So, da ist es dann. Und dann habe ich versucht, runter zu dem Golf von Korinth zu fahren und da irgendwie längs. Mhm. Und da ist einfach nichts. Also da hatte ich keinen Empfang. Da war ich vollkommen aufgeschmissen. Das war ganz so ein paar kleine Dörfchen, wo auch niemand war. Also mhm. wirklich verlassen. Gruselig, enge Straßen, aber es kam auch niemand entgegen. Das war ganz gut. Und alles voller Windräder. Also wirklich unfassbar, wie sie da lange Linien, also die machen keine Windparks mit, wir stellen hier 3x2 oder 3x4 Windräder hin, sondern das ist dann irgendwie eine 20 Kilometer lange Strecke, wo im engstmöglichen Abstand Windräder stehen. Nicht in mehreren Reihen, sondern eine Reihe. Mhm. Und davon aber sehr, sehr viel, weil da einfach sonst auch nichts ist. Da ist kein Tourismus, da ist keine Landwirtschaft oder wenig. Und so Solarparks gibt es auch, aber da waren halt echt viele Windräder. Und dann habe ich endlich einen Punkt gefunden, von dem aus man dann von oben auf diesen Golf schauen, also auf diese Meerdingsbums da schauen konnte. Total schöner Blick. Aber überall Windräder. Ich fand es total cool. Also wirklich sehr interessant.
Ja.
Ja.
Nee, also 2015 großartig. Eine Woche in Athen. Zum Arbeiten aber. Damals Ach. Vom Sender aus. Da gab es so eine, ich glaube, das machen die heute immer noch. Ich weiß gar nicht mehr. Es gab so eine Aktion, immer aus irgendwie einer anderen europäischen Stadt eine Woche lang das Nachmittagsprogramm zu senden. Und da sind wir hin und ich bin eigentlich mitgefahren für so Online-Gedöns, damals habe ich noch in einer Online-Redaktion gearbeitet und haben die relativ schnell spitz gekriegt, dass ich auch am Mikrofon funktioniere und habe mich den ganzen Tag da rumgerannt, habe irgendwie Umfragen, Interviews und sonst irgendwie was gemacht und da war ein Kollege war dabei, der war Archäologe oder Historiker, ich weiß es gar nicht mehr und Motorradfahrer und der hat nach dieser Woche, wir alle zum Flughafen wieder nach Hause geflogen und der hat sich dann noch ein Motorrad gemietet, um auch nochmal die historischen Städten Griechenlands mit dem Motorrad abzuklappern. Das war 2015. Ich beneide denen noch heute darum. Das muss man auch mal machen.
Mega gut. Und auch genau die richtige Saison erwischt. Also nicht heiß, sondern...
Wann wart ihr da?
Wir sind am Sonntag wiedergekommen. Okay. Also Ende März. Mhm. Und da blühen in den Straßen halt diese ganzen Orangenbäume. Und überall duftet das total schön. Und es ist noch nicht so touristisch überlaufen. Also es war halt wirklich noch Platz. So. Gerade wenn man sehr früh auf der Akropolis war, waren da einfach wenig Menschen. Mhm. Total angenehm. Ja, und eben auch die Temperaturen. Ne? Also im Sommer hast du da ja gerne auch mal 40 Grad. Und das finde ich unerträglich. Also da kann ich, ich finde es nicht unerträglich, sondern bei 40 Grad fühle ich mich auch wohl, bin aber sehr langsam. Mhm. Und jetzt hatten wir so 15 Grad. In der Sonne war es natürlich auch bruttig warm, sobald die Sonne mal irgendwie geknallt hat. Und da kann ich aber viel mehr machen. Also da sehe ich dann einfach mehr und erlebe mehr. Das ist besser.
Wer 40 Grad ist, am Strand rumlümmeln, ja.
Genau, und Strand gibt's. Also wir waren auch einmal in Piräus da, in der Hafenstadt, die zu Athen gehört. Das stehen ja Yachten rum, alter Schwede, ey.
Als ich da war, das war 2015, wir waren da auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise und dem gleichzeitigen Höhepunkt der dieser Staatsschuldenkrise. Also damals war Griechenland ja total pleite und Wolfgang Schäuble hat die ja noch so drangsaliert, wir erinnern uns.
Ja.
Dann waren wir auch in Piräus oder ich war unten in Piräus, weil ein Freund von mir mit seiner Freundin gerade auf irgendeiner Insel war und mit der Fähre ankam und Kaffee trinken gehen. Das war schon krass. Da habe ich dann auch mit reichlich Flüchtlingen gesprochen. War auch sehr interessant, was sie zu erzählen hatten. Und vor allen Dingen niemand von denen hat gesagt, ich will Kohle, sondern also einer sagte, all we want is to achieve. Wir wollen einfach nur weiterkommen.
Irgendwas erreichen.
Ja, fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Seitdem habe ich auch ein wirkliches Problem mit dem Blick, den unsere Gesellschaft auf Flüchtlinge hat. Also gerade dieses Gehässige, die legen sich ja in die soziale Hängematte,
ja.
Nein, das kaufe ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Tja. Ja.
Kommen wir zu den Nachrichten.
Nachrichten, du fängst an. New York, UNO-Sicherheitsrat nach Tod von Blauhelmsoldaten im Libanon zu Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.
Der Sicherheitsrat überhaupt noch was zu sagen? Ich meine, da sitzen die Russen drin, da sitzen die Amis drin, die Chinesen sitzen drin.
Die Amis sitzen nur drin, wenn sie hingehen. Also haben die wirklich Interesse?
Ernsthaft?
Also, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Aber also Interesse haben die doch nicht.
Ja. Verteidigungsminister Katz. Israel will Grenzgebiet im Südlibanon unbewohnbar machen. Leute, habt ihr sie noch alle? Nee, ihr habt sie nicht mehr alle.
Auf der Seite der Grenze, die zu Libanon gehört, natürlich nicht auf der eigenen, weil da sind ja
Leute. Ja, das Pufferzonen immer nur außerhalb des eigenen Staatsgebietes. Das kennen wir auch von der Türkei und Irak.
Es wird immer schlimmer. Es wird auch immer skurriler.
Ja, das ist es. Darum sage ich, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Sag mal, haben wir es. Ich habe so das Gefühl, als hätten wir es insbesondere in der Politik, also in der Spitzenpolitik, als wären da überhaupt keine normalen Leute mehr unterwegs.
Ja, und es geht auch mit den nächsten beiden Meldungen noch so weiter. Krieg im Nahen und Mittleren Osten, Angriff auf iranische Entsalzungsanlage.
Was? Hör auf!
Das heißt, man möchte, dass die Menschen dort verdursten. Also das ist doch die kritischste aller kritischen Infrastrukturen.
Knesset-Beschluss. Bundesregierung sieht Gesetz zur Todesstrafe in Israel mit großer Sorge. Mit großer Sorge? Hallo? Todesstrafe ist schon scheiße. Und in Israel gilt die halt nur für Araber. Ja. Nein, die gilt nicht nur für Araber, sondern die gilt nur für Terroristen. Und wie es der Zufall will, sind unsere Terroristen alles Araber. Das ist doch nicht mehr normal. Ich muss auch schnell einen Schluck Wasser. Das macht noch Glück. Nee, die macht nur diese komischen Geräusche, die Kanne, wenn die voll ist. Wenn sie nur noch ein bisschen drin ist, dann macht die das nicht mehr. Schade.
So wie bei Whiskyflaschen, ne? Die machen auch bei den ersten Schlucken, machen sie das geilste Geräusch. Schade, dass ich nicht mehr so viel Whisky trinke. Also ich habe es lange nicht gehört, ehrlich gesagt.
Trink doch Wasser aus Whiskyflaschen.
Stimmt. Einfach mal was aufbewahren.
Im Alter findet man so Workarounds dann.
Ich kann da auch gar nichts mehr zu sagen. Also das ist so furchtbar, was da passiert.
Anscheinend
finde keine Worte.
Anscheinend ist das auch, also das, die sind ja gewählt und ich meine, ja, die ISIS gehen auf die Straße, die gehen demonstrieren und sowas, aber in so geringer Zahl, dass es praktisch wirkungslos ist.
Ja, und hast du das Gefühl oder glaubst du, dass bei der nächsten Wahl auf einmal Demokratie einkehrt? Und
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht und das ist jetzt eine unzulässige Psychologisiererei. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann durchaus nachvollziehen, wenn die Israelis sagen, ja, nee, sorry, den Arabern vertrauen wir keinen Millimeter mehr. Ich kann das total nachvollziehen.
Das fällt uns ja jetzt sogar schwer, ne? Jetzt
ja, kommt natürlich. Aber da schließe ich, das sind unmenschliche Schlüsse, die daraus zu ziehen scheinen. Und das ist nicht, das, alles in mir schreit, falsch, falsch, falsch. Das geht nicht.
Naja, jetzt kam doch der aus Syrien Al-Sharaf.
Al-Sharaf.
als Sarah kam er also irgendwie nach Berlin. Mhm. Und wir haben ja auch, mhm, ich meine, okay, der war vor 2-3 Jahren war der noch gesuchter Terrorist. Mhm. Jetzt ist er halt irgendwie Staatschef, so auf welchem Weg auch immer. Aber dem jetzt zu vertrauen, fällt uns hier sogar auch schwer. Der sagt zwar so Sachen wie, wir wollen jetzt irgendwie Rechtsstaat werden und so. Ja. Aber vielen Deutschen fällt das halt auch schwer, Arabern zu vertrauen.
Ja gut, aber das ist aber nochmal eine andere Qualität. Ne? Also der Typ war halt, wie du sagst, der war halt gesuchter Terrorist, der hat wahrscheinlich, ja, würde mich nicht wundern, wenn es von dem Videos gibt, wie er Leute köpft oder irgendwie sowas.
Wahrscheinlich.
Aber wir reden ja über stinknormale Libanesen, stinknormale Araber, die da einfach nur vor sich hin leben wollen. Und drangsaliert werden. Und diese Todesstrafe, das ist jetzt einfach nur noch so ein i-Tüpfelchen da oben drauf. Ja, du musst ja keine Terroranschläge machen, dann blüht dir ja auch nichts. Ja, toll.
Aber du entscheidest, was ein Terroranschlag ist. Und ob ich vielleicht einen begangen haben könnte, ob ich da vielleicht dazu gehöre.
Ja, ja, im Zweifelsfall entscheidet der Autokrat, wer der Terrorist ist. Da musst du nur in die Türkei gucken. Und wie heißt der
Ekrem İmamoğlu,
der ehemalige Bürgermeister von Istanbul, den sie eingeknastet haben.
Ja.
Terrorismus, ja. Oh, das ist alles nicht gut. Das ist nicht gut, Gesetze zu haben, die von Autokraten
gleichzeitig gilt natürlich Free Palestine. Ich kann da nicht ohne Bauchschmerzen zuschauen, weil die unterstützen die Hamas. Also ja, vielleicht nicht bewusst und bestimmt nicht direkt. Aber wenn du einfach nur Free Palestine sagst, dann unterstützt du die Hamas, weil das ist deren Ziel. Und dann, das ist eine Organisation, die zum Ziel hat, alle Juden zu töten und Israel aus der
Die sind halt beide scheiße gerade. Die Israelis sind gerade scheiße und die Araber sind auch gerade scheiße. Das nennt man, das muss man aushalten können, dass das beides wahr ist. Ja. Mann. Mach mal weiter mit der nächsten Scheiße.
Wenigstens
neulich hat mir irgendwer geschrieben, könnten Sie ein bisschen, das muss doch nicht sein, dass Sie so oft Scheiße sagen. Hab ich auch gedacht, Alter.
Es ist aber alles scheiße.
Wenn du möchtest, dass ich rede, wie es dir passt, beauftrage mich. Das ist eine honorarfliche Leistung.
Ja. 4 Jahre nach Massaker in Butscha, EU-Außenminister zu Solidaritätsbesuch in der Ukraine. Alter, das ist 4 Jahre her.
Mhm. Ach krass.
Wahnsinn. Ja klar, der Krieg ist 4 Jahre alt und das war ja ziemlich am Anfang.
Ist mittlerweile Normalität geworden in unserem Alltag. Ja.
Ja, und da passiert das ja auch mit kritischer Infrastruktur angreifen, Wasserversorgung, Stromversorgung. Ja.
Migration. Merz relativiert Aussage. Merz relativiert mal wieder eine seiner Aussagen, die er so gemacht hat, weil er anscheinend nicht nachdenkt, bevor. So.
Nein.
Migration. Merz relativiert Aussage zur Rückkehr von 80% der Syrer. Das finde ich ganz interessant. Merz hat ja dann auf dieser Pressekonferenz gesagt, 80% der Syrer in den nächsten 3 Jahren zurück in ihre Heimat. Die werden da gebraucht, was auch so ein Gelaber von rechts außen ist. Die sollen mal lieber ihr da zu Hause bleiben und helfen, ihr Heimatland aufzubauen. Sagen dann immer so Typen, die sich sofort einkacken, wenn irgendwo 3 Jugendliche an der Bushaltestelle stehen und auf die Straße rotzen. Weißt? Naja. Was ich interessant finde daran ist, Merz hat behauptet, der syrische Präsident hätte sich 80% gewünscht. Das hat der nicht gesagt. Merz hat nur gesagt, das sei...
Das ist nicht vor laufender Kamera, das hat er bestimmt im Geheimgespräch gesagt.
Weiß ich nicht. Hat er oder hat er nicht? Kann ich das irgendwo nachlesen? Kann ich das irgendwo belegen? Ich finde das ganz interessant. Merz stellt sich dahin und sagt irgendwie 80%, das habe ich mit dem besprochen. Oder hat er sich gewünscht oder wie er es formulierte? Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber am Ende hat es nur Merz gesagt. Und das finde ich schon wieder so ein starkes Stück. Und jetzt fangen ja die ersten Medien fangen an nachzurechnen, wie unsinnig das ist, so eine Zahl in den Raum zu stellen. Vermutlich rudert er deshalb genau da zurück. Das ist wirklich so peinlich mit diesem Kanzler. Oh Gott.
Ich habe letztens einen Kommentar gelesen, aber nur die ersten Zeilen, weil er war hinter einer Paywall und ich hatte keinen Bock zu bezahlen. War wahrscheinlich Spiegel oder so. Oder Zeit. Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe das ja alles im Abo, ne? Wenn du sowas haben willst, schick mir eine kurze Nachricht, dann schicke ich dir den
Artikel. Ich habe das kurz überlegt und habe dann gedacht, ich will es nicht mal lesen, weil es ging um seine Aussage bei Gewalt gegen Frauen, die ja dann, ne, es ging da auf einmal nicht nur um digitale, sondern natürlich auch analoge Gewalt.
Prinzipiell Gewalt richtig,
aber in der aktuellen Diskussion geht es halt um digitale Gewalt, du Idiot. Das sind zwei.
Es geht um Gewalt gegen Frauen und Teilbereich davon digitale Gewalt.
Genau, da kann man natürlich dann auch über beides reden. Und dann musste er sagen, dass natürlich auch die Migration irgendwie Mutter allen Übels ist. Was ich immer wieder lustig finde, den Begriff hat er gar nicht benutzt.
Wer hatte das denn? Das war doch auch irgendeiner aus der
Ecke. Söder hat, glaube ich, das war Seehofer, glaube ich, noch. Die Migration ist die Mutter allen.
Stimmt, das war Seehofer.
Aller Probleme
oder so. Auch wieder so lange her.
Weiß ich nicht mehr. Nagel mich nicht drauf fest. Ja. Aber, nee, aber also das ist ja ein Zitat plausibel. Aus der Bibel. Und das ist, eigentlich geht es so, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ja. Aber das wollen solche Leute natürlich nicht mehr sagen, weil sie sind ja christlich. Nee, was? Mhm. Weiß ich nicht mehr.
So, christlich.
Und, ja, irgendwie halt Gewalt gegen Frauen, ja, das muss ja an der Migration liegen oder gehört zur Wahrheit dazu, hat er ja gesagt.
Ja,
und das ist natürlich auch nicht falsch, aber jetzt reden alle wieder darüber und nicht mehr über digitale Gewalt gegen Frauen.
Ja, und genau das ist doch das, was die extreme Rechte und die radikale Rechte gerne wollen. Dass über Ausländer
Gaslighting gesprochen
wird. Ja, genau.
Nebelkerzen.
Schlimm ist das,
meine
echt.
Fresse, ey. Das ist, und dann hat irgendeine Autorin ihn dafür auch noch in Schutz genommen, weil ist ja was dran. Oh, es tut weh.
Tatsächlich. Ich finde, das ist so unredlich alles. Ja. Wenn es wenigstens, weißt du, wenn der sich hinstellen würde und sagen würde, ich habe keinen Bock auf die ganzen Schwatzköpfe, die sollen alle raus. Dann würde ich genauso denken, Alter, was ist mit dir? Ja? Aber es wäre wenigstens aufrichtig. So schlimm das ist, aber dieses verklausulierte, unterschwellige, die ganze Zeit.
Das ist gar nicht so verklausuliert.
Doch.
Immer, mit dem Holzhammer wieder auf, Ausländer sind doof.
Ja. Aber wenn sie es wenigstens zugeben würden, da kann ich mich dann wenigstens dagegen positionieren oder irgendwas. Aber so dieses Geraune die ganze Zeit auch. Also, und die Medien machen alle mit.
Merz hat das gesagt. Nächste Meldung.
Hey, das reicht nicht mehr.
Und genau diese Aussage, die Medien machen mit und man muss das einordnen, haben wir bisher nur über die AfD gesagt. Also bisher, in den letzten Jahren haben wir es viel über die AfD gesagt. So müsste man eigentlich mit der AfD umgehen. Jetzt sagen wir es über einen Bundeskanzler von der CDU. Ja. Ist das nicht schlimm?
Ich meine, die radikalisieren sich ja auch immer weiter da. Das ist jetzt nicht so, dass die Union jetzt irgendwie eine bürgerlich-liberale Partei würde oder sowas. Das Gegenteil ist der Fall. Die rutschen immer weiter an den rechten Rand. Das ist echt.
Sag mal, dieses Zitat hast du gestern, letzte Woche auch in der Wochendämmerung wiedergebracht. In der Mitte ist niemand, sondern da steht ein Tisch.
Und in der Mitte, es gibt die Mitte, die politische Mitte, die gibt's nicht.
Ja, da steht kommt das Tisch? Von dir oder von wem war nicht. Das nochmal? Ich habe es von dir zumindest das erste Mal gehört, auch schon vor längerem. Ich fand das immer gut.
Weiß
du nur nicht, ob du Urheber bist oder?
Ich weiß es wirklich nicht.
Ich attributiere dich dann einfach, wenn ich darüber
gerne
spreche.
Danke.
Ja, weil ich es wirklich gut finde.
Ich klaue ja viel, aber mir fällt nicht ein, wo ich das geklaut haben könnte. Also es ist irgendwann schwirrte das so in meinem Kopf rum. Es kann gut sein, dass das aus einer Diskussion heraus entstanden ist irgendwie. Und
du hast es schon mal im Realitätsabgleich gebracht. Mhm. Wahrscheinlich habe ich dich auf die Idee gebracht. So, ich attributiere mich einfach.
Genau. Das ist von Tobi.
So. Sorry. Ich finde es zumindest sehr, sehr gut und ich fürchte, Merz will nicht mehr am Tisch sitzen. So, der hat gar keinen Bock mehr. Also die linken Spinner abkanzeln und.
Nee, der haut mit dem Ball den Tisch kaputt, dann klaut er die Mikrofone.
Der war nun allerdings.
Der war nicht eher am anderen Ende der radikalen Skala.
Der war so gut. Da können die Jugendlichen was mitmachen.
Ja, ich sag den Satz jetzt nochmal, damit sich nicht alle fragen, worüber reden die gerade. Meine These ist, es gibt die politische Mitte nicht, die ständig beschworen wird, sondern in der Mitte steht ein Tisch und da setzen sich die Linken und die Rechten dran und finden Kompromisse. Und dieses ewige Beschwören der Mitte, das kann nicht funktionieren, weil niemand ist da, beziehungsweise alle sind da, alle können sich irgendwie in diese imaginierte Mitte verorten, obwohl sie es möglicherweise gar nicht sind, obwohl sie es vielleicht nur in Teilbereichen sind oder. Und ich finde das auch eine eher unredliche Aussage, immer wieder über die Mitte, auf die Mitte zu rekurrieren. Sondern ich würde tatsächlich hier einfach sagen, okay, wenn euch die alten Rechts-Links-Sitzverteilungsregeln nicht mehr gefallen, dann denkt euch irgendwas anderes aus. Aber tut nicht so, als gäbe es irgendwie eine Mitte, die der stabile Kern, das Fundament der Demokratie und bla bla bla ist. Und diese Mitte, die kommt halt nur daher, dass CDU und CSU eigentlich überhaupt keine Werte haben, eigentlich überhaupt keine Konzepte haben, überhaupt keine Visionen für die Zukunft haben. Die haben von all dem haben die kaum was bis nichts und sich über die Jahrzehnte immer nur selbst gesagt haben, wer sie sind, indem sie sich gesagt haben, wer sie nicht sind. Hm. Wir sind nicht die Linken und wir sind nicht die Rechten, dann müssen wir ja notwendigerweise die Mitte sein. So eine Äquidistanzvermutung ist das. Hm. Und die funktioniert halt nicht. Und die hat auch noch nie funktioniert. Das hat nur niemand gemerkt, weil unsere sogenannten
Volksparteien. Insofern, dass sich die Rechten jetzt als Mitte verstehen, weil also ja. das
ist verdammt, da war wieder Mist gebaut. Ja. Ja, und das ist ja meine nächste These, ist ja, das hat so gut funktioniert, weil die sogenannten Volksparteien Schönwetterparteien sind. Die Politik, insbesondere der politischen Rechten in Deutschland, also CDU, CSU, FDP auch, die Politiken, die gemacht haben und machen wollen und vorschlagen zu machen, die funktionieren total gut, wenn die Verhältnisse angenehm stabil sind. Ja? Die funktionieren super, wenn es 1998 oder irgendwie sowas ist, ja, wo irgendwie ganz klar ist, der Feind ist da, die Amis sind unsere Freunde, die dritte Welt ist die dritte Welt, der Chinese läuft uns nicht den Rang ab, so diese ganze, alles ist irgendwie geordnet und geregelt und wir können so in unserem Wohlstandssaft vor uns hinköcheln, dann funktioniert das, was die Volksparteien vorschlagen. Aber wir sind gerade in so turbulenten Zeiten, es ist gerade das Gegenteil von Schönwetter.
Ich weiß nicht mal, ob das bei Schönwetter gut funktioniert. Also sicherlich nicht für alle, sondern
nur
für die auf der Sonnenseite sind. Ja, ich habe da noch eine Hörempfehlung. Hm. Kennst du bestimmt auch. Schweigen ist Zustimmung, heißt der Podcast.
Ja, ach, furchtbar.
Findest du furchtbar?
Nein, das ist total super, aber das zieht mich jedes Mal runter.
So lang.
das ist tatsächlich, ich sitze da jedes Mal und möchte schlimmer schreien als hier, weil
Jens Brodersen und Patrick Breitenbach, den vielleicht viele noch vom Soziopath kennen, die haben Anfang Februar eine Episode rausgebracht, Links, Rechts, Mitte heißt die. Kannst du gerne verlinken. Da gehen sie da 1,5 Stunden auf genau dieses Thema ein. Und habe ich jetzt zufällig gerade, ich glaube in Athen sogar gehört. Oder weiß ich nicht, irgendwie auf dem Flug dorthin oder so. Sehr gute Episode.
Ja.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße. Und macht weiter so, auch wenn es mich wirklich deprimiert. Ja, weil ich sitze da immer und denke, das ist doch alles nicht mehr normal. Das ist nicht.
Nee.
Ja, naja.
Reden wir über was Schönes. Höhere Öl- und Gaspreise. Nee, das ist auch nichts Schönes. Auch nicht für mich.
Schon.
Obwohl ich. Nee, weil das ist nur die Überschrift. Inflation in Eurozone steigt deutlich. Mhm. Weil mich trifft das ja auch, weil die Leute, die mein Essen in den Supermarkt bringen, benutzen, machen das natürlich. Also, und die Produktion, also es wird halt alles teurer. Nicht nur Öl und Gas wird teurer. Klar, die Inflation steigt im Wesentlichen durch die Spritpreise und Ölpreise. Aber eben alles andere wird dadurch ja auch teurer. Ich habe gestern irgendwie im Fernsehen gesehen, das ist eine Bäckerei im Fernsehen, die jetzt ihre Brote bei weniger Grad backen, also die ihre Prozesse umstellen, um irgendwie jetzt nur noch auf Energie zu optimieren. Voll krass.
Und dann erinnern wir uns dran, dass Christian Lindner von der FDP den Begriff Freiheitsenergien im Mund geführt hat, als es um die Energiewende ging.
Christian Lindner war jetzt wieder im Fernsehen bei einer Diskussionsrunde zum Thema es ging um Spritpreise, glaube ich. Mhm. So, und da wurde auch auf Mastodon gefragt, warum bist du überhaupt noch im Fernsehen? Naja, er war halt Finanzminister, als er die Spritpreisbremse da gemacht hat und kennt sich halt auch in der Autoszene ganz gut aus, weil er die Dinger verkauft.
Ja, und vor allen Dingen solche Leute, und das ist nicht nur Christian Lindner, sondern die findest du überall, die findest du in allen Parteien, in den Hochschulen und so. Es gibt so die Figur, die nenne ich Kommentar-Wix-Maschine. Da weißt du ganz genau, was der sagt, wenn du ihn da hinsetzt, egal was du ihn fragst. Und darum werden solche Leute natürlich eingeladen.
Naja, klar.
Weil da geht es ja nicht um Erkenntnisgewinn in diesen Diskussionen.
Ist ja auch egal, zumindest war er sich nicht zu blöd, nochmal zu sagen, ach so, stimmt, ich habe das Snippet gesehen, weil hier, ich komme nicht auf den Namen. Ich bin noch da. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Eine sehr schlaue Wissenschaftlerin, die dich mal eben schnell in Grund und Boden redet, wenn es um irgendwas mit Wissenschaft oder die dann erklärt hat, warum E-Fuels halt doch keine gute Idee sind. Weil Christian Lindner hat wieder von E-Fuels angefangen zu fahren.
Ach, das ist hier, Scheiße.
Genau.
Hier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die hatte ich auch schon mal in der Sendung, ne? Hier, Claudia Kempfert.
Nee.
Nicht?
Okay. Die ist auch sehr schlau.
Dann,
lange blonde Haare, war auf dem CCC, habe ich sie mal live gesehen.
Ja,
meine Fresse. Die ist richtig cool. Ich bin großer Fan. Ich komme nicht auf ihren Namen.
Ich auch nicht. Die hatten wir auch schon in der Wochendämmerung als
Richtig. Jesus Christ.
Nein, das war's nicht.
Nee, sie ist...
Wir lösen das jetzt nicht auf, alleine schon, weil ich bin mir sehr sicher, dass die Hälfte der Hörerschaft jetzt gerade ihren Podcatcher anschreit. Sie heißt Maya Göpel!
Ja, richtig.
Ja. Man muss nur sein Gehirn ablenken, dann kommt sowas
wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso? Oh, ja, peinlich.
So, kommen wir zur spektakulären, wahrscheinlich spektakulärsten Meldung der Mediengeschichte.
Ja.
Ne? Was ist keine Nachricht? Hund beißt Hund Mann.
Hund beißt Mann. Ja. Aber Mann beißt Hund ist eine Nachricht. Genau. Aber Wolf beißt
Wolf
Frau.
Wolf beißt Frau.
Könnte man machen.
Hamburg. Wolfsangriff war laut Behörde erster derartiger Vorfall seit Wiederansiedlung der Tiere.
Ja.
Also ich habe das heute im Inforadio gehört. Das ist so der, wo ich auch immer denke, wenn ihr Inforadio heißt, hört bitte auf Werbung zu spielen. Das ist so vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, der Nachrichtensender. Und da sind die Meldungen immer recht kurz. Und also Hamburg, Frau vom Wolf gebissen ins Gesicht. Und ich so, Alter, was? Hat die auf dem Boden gelegen? Oder warum hat die sich... So, ich war doch sehr verwirrt den ganzen Tag über diese Meldung, bis ich dann irgendwann später im Deutschlandfunk gehört habe, dass der Wolf irgendwo in einem Laden war.
Ja.
Und die Frau versucht hat, den da rauszuführen. Das ist die absurdeste Meldung, die ich seit Wochen
Das ist auch sehr bitter, weil also sie hatte ja in guter Absicht gehandelt wahrscheinlich. Ja. Ne? Sie dachte, okay, ich habe einen Hund oder so, oder sie kennt, ich habe das irgendwie unter Kontrolle, ich kann irgendwie versuchen. So, aber Wölfe sind halt Wildtiere. Ja, also sie kann nicht einfach sagen, geh mal hier lang, komm, hier Leckerli.
Rauf. Ja, feiner Wolf.
Das tut mir sehr, sehr leid für diese Frau, ehrlich gesagt.
Wahnsinn.
Auch, dass sie jetzt natürlich wieder, wahrscheinlich wird sie jetzt demnächst instrumentalisiert von Wolfsgegnern. Gibt ja so natürlich Leute, die sagen, alle Wölfe müssen sofort abgeschossen werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie dazugehört. Weil sonst hätte sie nicht versucht, den ins Freie zu lotsen.
Ja.
Aber was soll auch der Wolf denn aber auch im Freien? Also eigentlich wäre es doch besser gewesen, den irgendwie zu fangen. Und
einfach in dem Laden lassen, da hätte er doch alles gehabt.
Genau, mach mal die Fleischtheke auf.
Das kann ich, da muss man auch mal kreativ werden irgendwie.
Ja, aber wo wir gerade bei Tieren sind, zwischenzeitlich freigeschwommen Umweltminister Buckelwal liegt wieder fest.
Auch so ein Ding. Wie viele Millionen Schweine leiden in unserem Land?
Pro Tag werden so und so viele tausend Millionen, keine Ahnung, was geschlachtet. Mhm. Ja, Wölfe und Buckelwale sind halt besondere Tiere. Also die sind halt nicht so häufig, die sind nicht alltäglich und die essen wir auch in der Regel nicht.
Mhm. Ja. Hast du schon mal Walfleisch gegessen?
Nee. Mhm. Du?
Mhm.
Und?
Leider gut. Mega. Nee, das war leider lecker. Da war ich in Norwegen und da lag das im Kühlregal. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere es. Und das war leider gut.
Und zwar inwiefern gut?
Fand ich das.
Hast du ein Steak gemacht? Oder
das war ein Steak, ja. Mhm. Geschmacklich kann ich es jetzt gar nicht mehr sagen. Es ist 20 Jahre her oder sowas. Hm. Ich fand auch die Konsistenz total gut, weil die Konsistenz war zwischen Leber und Rind. Und ich liebe Leber und ich liebe Rindfleisch.
Ja.
Und das war so, also das hat mich schon sehr geflasht, aber das war auch tatsächlich so, ich dachte, okay, jetzt einmal ist schlimm genug fürs Karma. Und das war's dann auch.
Ja.
Also nicht, das war's dann auch, weil mir dann irgendwie das Bein abgefallen ist oder so, sondern das war's dann auch mit Walfleisch essen wollen. Also das ist nicht in Ordnung. Die Norweger meinetwegen können das machen, weil die wohnen da, das ist irgendwie auch lange Tradition und so. Und wenn nur die Norweger Wal essen würden, hätten die Wale wahrscheinlich auch gar kein Problem. Aber ich muss das nicht.
Ja, warum ist Walfleischessen nicht in Ordnung und Kuhfleischessen in Ordnung?
Naja, wir züchten weil keine Wale, um sie zu essen. Ja. Wir züchten aber Kühe, um sie zu essen.
Das ist ein Unterschied, das stimmt.
Und dadurch wird halt die Genusskuh, die wird dadurch halt zum Gegenstand. Ne? Sie wird halt komplett menschlich ist das falsche Wort, aber das ist ja kein Lebewesen im Sinne wie ein Lebewesen, aber so ein Wal, der da im Ozean vor sich hinschwimmt, wie du sagst, ist halt ein besonderes Tier. Ne?
Ja, ich finde Kühe auch besonders niedlich.
Im Grunde ja.
Ich esse auch immer weniger Fleisch, aber jetzt in Griechenland habe ich natürlich sehr viel Fleisch gegessen. Also,
aber da war Schwein. Gyros.
Nee, kein Schwein gegessen. Hm. Oder doch, ich habe am ersten Tag habe ich mir ein Omelette bestellt zum Frühstück. In einem kleinen Café, das auch sehr gut war. Und da stand halt nicht dabei, was in dem Omelette drin ist. Also war natürlich Schinken und Käse drin. Und da habe ich nicht aufgepasst. Also
das
da habe ich
wie, doch Schwein gegessen. Das ist ja kein Fleisch. Das ist wie in Österreich. Das Rührei, bitte, ist haben Sie das auch vegetarisch? Ja, da ist nur Speck drin.
Ja. Nimm doch Huhn.
Ja. Das Wetter. In der Nacht wolkig, teils klar, später örtlich Nebel. Im süddeutschen Bergland und an den Alpen noch etwas Schneefall. Temperaturen von +3 bis -4 Grad. Hm. Morgen am 1. April 2026, teils länger sonnig, im Süden und Südosten vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer. An den Alpen nachlassender Schneefall. Temperaturen 3 bis 14 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Dr. Tobias Bayer.
Ich kann übrigens bestätigen, dass der örtliche Frostwarner tatsächlich heute gewarnt hat, denn die Blüten an unserer Magnolie gehen gerade auf und das bedeutet, dass heute Nacht Frost kommt und die Blüten sofort braun werden.
Der örtliche Frostwarner, das hört sich ja an wie so ein Typ, der nachts um die Häuser zieht, so, hört ihr Leute und lasst euch sagen.
Es frostet. Nee, der örtliche Frostwarner ist unsere Magnolie, weil sobald die Blätter aufgehen, sobald die Blüten aufgehen, gibt es nochmal Frost. Und jedes Jahr, immer wenn die Blüten aufgehen, gibt es Frost und dann sind die Blüten braun und nicht schön weiß-rosa.
Kannst du was machen? Irgendwie abdecken oder so?
Es gibt natürlich aus dem alten Land bekannt die Technik des Einsprühens. Da musst du dann abends bei, sobald die Temperatur auf 1 Grad gesunken ist, mit dem Gartenschlauch raus oder halt mit der Benebelungsanlage einen ganz feinen Sprühnebel auf die Blüten. Das machen die nicht bei Magnolien, sondern natürlich bei den Apfelbäumen und Kirschbäumen im alten Land, die jetzt auch schon anfangen zu blühen. Damit die Blüten nicht kaputt gehen, werden die mit Wasser besprüht, während es friert und dann hast du halt so Eiskristalle auf den Blüten. Das sieht unfassbar gut aus.
Schutzeis sozusagen.
Schutzeis, genau. Und das ist mega geil. Also wenn man da mal die Chance hat, das zu sehen, sollte man es ergreifen. Ich habe das mit der Magnolie aber noch nie probiert. Die Blüten sind ja auch etwas größer. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Das
sieht bestimmt spektakulär. Also sowas sieht man ja alle Jubeljahre mal dann auch, wenn es so ein Eisregen, so ein Blitzeisregen oder sowas gibt. Stelle ich mir schön vor.
Ja. Ja.
Die weiteren Aussichten jetzt mit Dr. Tobias Bayer.
Am Donnerstag heiter, im Nordwesten stark bewölkt und etwas Regen, 7 bis 15 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Jo, dankeschön.
Ist nicht tot.